Herzlich willkommen beim Enjoy Your Bike Podcast mit Ingo Quendler und neben mir sitzt Dan Wiesen wieder.
Hallo zusammen.
Und ja, unsere erste richtige Folge. Das andere war ja so ein bisschen so eine Intro-Folge. Ich habe mittlerweile auch den Spotify-Feed, der scheint zu funktionieren. Also die erste Folge liegt jetzt schon bei Spotify, die zweite denn diese hier dann hoffentlich auch automatisch. iTunes werde ich jetzt den Link einrichten, das werde ich mit dieser Folge machen. Das heißt, wenn diese Folge live geht, werde ich den iTunes-Link einrichten. Das heißt, dann ist auch bei iTunes Apple-Geräten der Feed zu finden, müsste zumindest. Das dauert aber wohl 2-3 Tage, also kann sein, dass es nicht gleich am ersten Tag ist. Und ich habe natürlich so einen MP3-Feed, wo man einfach eine MP3 runterladen kann, eingerichtet. Und den könnt ihr auch kopieren in jedes beliebige Podcast-Programm. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Android-Gerät habt und irgendeine bestimmte Podcast-App benutzt, da könnt ihr das reinkopieren. Es gibt ja irgendwie verschiedene Podcast-Apps auf dem Markt. Es gibt auch dieses Google-Geschichte, da habe ich den Link auch irgendwie eingerichtet oder wird automatisch eingerichtet. Das habe ich aber noch nicht testen können und noch nicht finden können. Also das ist so dieser Google Play Store.
Da gibt es eine Podcast-App für Google.
Genau, und da gibt es auch noch ein zweites Ding, so ein Google Podcast oder Google Music Link und so weiter. Das packe ich alles in die Shownotes rein. Shownotes bedeutet, dass wir unter jedem Video alles, was wir hier so erzählen, wenn wir interessante Links sagen und die ganzen Themen, die wir sagen, vielleicht auch mit Minutenangaben, wenn es verschiedene Themen gibt, dass wir die unten in die Shownotes reinpacken. Bei YouTube ist das einfach unten das Beschreibungsfeld. Bei iTunes ist das, wenn ihr draufklickt, irgendwie seht ihr dann auch die Notizen, die man gemacht hat. Und in den anderen Programmen weiß ich es nicht ganz genau. Dann gibt es ja noch diese Webseite, wo unser Feed ist. Da steht das dann auch alles drin. Und dann könnt ihr sozusagen Links klicken, was auch immer, damit ihr das euch jetzt nicht aufschreiben müsst, während ihr das hört. Und dann habe ich noch eingerichtet eine E-Mail-Adresse podcast@enjoyyourbike.com. Die landet derzeit bei Dan und mir parallel. Das heißt, einer von uns beiden kann immer darauf antworten. Und die Idee ist da einfach, ja, dass wir mit euch auch da tatsächlich direkt in Kontakt treten können, dass ihr uns was schreiben könnt, was euch interessiert, Fragen stellen könnt, die wir vielleicht auch in der nächsten Sendung dann mal einfach abarbeiten können, die wichtigsten Fragen. Das ist so ein bisschen das, was wir jetzt alles so eingerichtet haben. Spotify, weil wirklich ganz viele Leute haben nach Spotify gefragt.
Ich habe es in den Beiträgen gelesen und finde das alles interessant, dass das auf ganz vielen Plattformen jetzt ist. Das heißt, Leute werden es momentan sicherlich noch über YouTube sehen, ja. Aber dass wir es hier auch nochmal sagen, dass es nur der Vollständigkeit halber bei YouTube ist, das ist nicht der Hauptkanal für den Podcast, schon gar nicht YouTube, aber wir laden es eben damit auch rein, wer es nebenbei als Bild sehen will, ist nicht spektakulär, wir winken rein in die Kamera, aber that's it, da wird nicht viel im Bild zu sehen sein.
Genau. Gut, dann legen wir mal los. Heute wird es um Schaltung und Übersetzung gehen. Später und wir machen jetzt erstmal so ein paar Sachen, die so aktuelle Themen, die wir einmal kurz durchsprechen, bevor es richtig in die Tiefe geht. Wird wahrscheinlich ein sehr nerdiges Thema. Und jetzt erstmal waren wir am letzten Wochenende, beziehungsweise du warst zusammen mit Benny auf der Messe in Hamburg, die Velo Hamburg. Velo Berlin waren wir ja auch schon, da war ich auch mit, da habe ich auch ein kleines Video zu gemacht, könnt ihr euch mal angucken. Jetzt die Velo Hamburg konnte ich leider nicht dabei sein, deswegen, wie war es denn?
Das war eine sehr gute Messe, die uns viele Besucher kontinuierlich auf dem Messestand geführt hat. Das heißt, wir hatten ja so einen Messestand mit Open zusammen und da war Samstag und Sonntag eigentlich den ganzen Tag gut besucht auf dem Stand und es war genau wie in Berlin auf der Velo auch schon. Wir hatten so ein Codewort vorher bei YouTube rausgegeben. Wer diese 277 Meter mir ins Ohr geflüstert hat, der hat ein kleines Geschenk bekommen. Und das war ein grandioser Erfolg. Das war es auch in Berlin und das machen wir bestimmt, wenn wir es nochmal so eine Messe machen, auch nochmal. Die kamen also direkt auf den Stand und haben dir das ins Ohr geflüstert und das ist schon eine komische Situation. Und dann weißt du, das sind Leute, die ich über YouTube kennen, die da drüber geredet haben, das erfahren haben und viele Leute sind extra auf die Messe uns zuliebe gekommen. Das heißt, es ist überraschend gewesen, dass man ein paar Kommentare hatte, Mensch, wir wären nicht auf die Messe gekommen, wenn wir nicht gewusst hätten, ihr seid hier. Das fand ich auch sehr gut.
Okay.
Mir sehr, sehr gut gefallen. Die Location St. Pauli war mir vorher nicht so bekannt, hat mich auch ganz unbeliebt gemacht. Ja, es ist ja da Rindermarkthalle mitten in St. Pauli, wo auch die Reeperbahn in der Nähe ist. Und jetzt bin ich da nicht so Hamburg-affin.
Und so als Vegetarier ging auch.
In der Rindermarkthalle übrigens, wenn man unten reingeht, hängen da tatsächlich so aufgeschnittene halbe Rinder. Da dachte ich auch an dich, Ingo. Ich dachte, okay, das ist eigentlich der Weltuntergang. Das darf man eigentlich gar nicht bringen. Aber naja, so ist es. Aber unbeliebt deswegen erzähle ich kurz die Anekdote. Dafür haben wir im Podcast vielleicht 2 Sekunden Zeit. Natürlich fahren wir irgendwie 1,5 bis 2 Stunden nach Hamburg von Hannover aus, dann fahren wir 1 Stunde durch Hamburg.
Ja, ja, das ist normal da unten. Ja, ja.
Genau, bis wir dann...
Da lobe ich mir übrigens Hannover, wo du da irgendwie Hannover von A nach B 15 Minuten, in Hamburg brauchst du für die gleiche Strecke 1 Stunde.
Und nun sind wir alle so ein bisschen robuster und dann muss man sich bei der Messe auch behaupten, wo man das Auto parkt und dass man dann auch den Stand aufgebaut kriegt und etc. Die haben auch extrem gute Arbeit gemacht, da mitzuhelfen. Alles wunderbar. Dann muss man aber das Auto nochmal wieder wegparken, weil es ja gar keinen Platz da gibt. Und dann wird man auf den Parkplatz von dem, ich glaube, Millantor-Stadion, wo St. Pauli spielt. Ja. Und dann... Ich werde gesteinigt, aber ich sag's im Podcast.
Handball, ne?
Ingo, wir kriegen richtig Drohbriefe. Und ist ja auch alles gut. Es ist ja auch schön, dass es da so ein robuster Stadtteil ist, wo man direkt da miteinander umgeht. Finde ich eigentlich sehr, sehr charmant. Und dann parke ich das Auto, dann werde ich da so relativ angepault, weil das Auto nicht richtig steht und hier und da und der Parkausweis nicht liegt und etc. 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 Und dann war ich auch ein bisschen auf Puls, weil ich halt viel gearbeitet hatte. Und dann habe ich gesagt, Mann, nerv mich doch jetzt hier nicht so. Und dann habe ich so das Stadion im Hintergrund gesehen und gesagt, Mann, hier, dieses Tennisstadion, das ist doch jetzt nicht, das macht doch hier nicht so eine Welle. Oh, da war schon fast die Androhung von Schläge da. Und dann Tobi, der wohnt ja in Hamburg, ein Kollege von uns, der sagt, auch musst du vorsichtig sein. Die zerreißen dich. Hat sich dann alles wieder gegeben, aber das sind so die Anekdoten der Messebau-Aufbaustress, die so hängen bleiben, für die sonst nie Zeit bleibt, darüber mal zu berichten.
Aber ein bisschen kleiner als Berlin, oder? Ein
bisschen kleiner als Berlin, was natürlich auch ganz klar ist, in Berlin fast nicht zu toppen, die Location mit dem stillgelegten Flughafen, wo ich mich ja auch blamiert habe, dass ich gar nicht wusste, dass der stillgelegt ist. Ich habe gesagt, wie kann man eine Messe machen mit Rollfeld? Geht doch gar nicht. Also, willkommen in dem Fettnäpfchen, in das
haben die denn aber trotzdem eine Außenfläche auch gehabt zum Probieren der ganzen Räder? Also, weil das konnte man ja, in Berlin war ja jedes Cargo-Rennen und sowas.
Genau, das davon lebt natürlich wirklich jetzt die Velo Berlin, dass da sehr, sehr viel Platz ist mit diesen Hangarhallen und davor das Freifeld. Flughafen und in Hamburg ist es in der Rindermarkthalle auf dem Parkdeck, 1. Etage und draußen vor der Rindermarkthalle haben sie auch einen Testparcours gemacht und einen Außenbereich, aber der kann nicht so groß sein wie in Berlin, weil da ist dann einfach weniger Platz. Also natürlich cool, dass es mittendrin ist im Herz von Hamburg, aber ich hätte vielleicht doch die Messe dahin gelegt, wo mehr Platz ist. Und ich kenne mich aber in Hamburg nicht gut genug aus. Ja. Und wir haben natürlich das absolute Highlight für Benny gehabt. Ja, also wir haben in Harburg übernachtet.
Okay.
Und haben dann beschlossen, mit den Gravelbikes, die wir ja auch auf dem Messestand hatten, zu unserer Unterkunft zu pendeln, so 16, 17 Kilometer. Und sind dann durch den Tunnel, Alter Elbtunnel heißt der, wo man mit so einem Fahrstuhl runterfährt, dann unter der Elbe wieder durch und wieder hoch und dann habe ich Benni gesagt, hier kannst du auch mit Auto, also mit dem Auto in den Fahrstuhl fahren und runter und rüber und wieder hoch und freut mich ja, wenn man die Leute so begeistern kann, Benni hat es gar nicht geglaubt, dachte ich, verarsche ihn.
Ja, der ist echt cool. Ne?
Es war ein total cooles Ding und ich meine, es gab sogar mal eine Laufveranstaltung, Marathon oder irgendwas oder Halbmarathon in diesem Elbtunnel durch die Röhren,
okay.
Muss ich nochmal googeln. Ja, war cool. Und Feedback zur Messe, wir waren ja wie gesagt nur mit Open da, der hellste Stand der Messe mit unseren Lampen, ja. Die anderen Messestände waren relativ dunkel und deswegen, wenn man reingekommen ist, dann hat man unseren Stand leuchtend gesehen. Also vielen Dank auch für die super, super positiven Kommentare, wenn Leute auf den Stand gekommen sind, es ist doch, es bestätigt einen in der Arbeit, die für uns beide natürlich auch geht, du warst jetzt nicht vor Ort, aber auch viele Leute haben gesagt, auch dass unsere Arbeit gut ankommt und vielen Dank für diese positiven Gespräche, die wir da geführt haben. War sehr befruchtend.
Ja, super. Okay.
Als nächsten Punkt hier.
Ja, ich habe jetzt einen Punkt noch hier, weil jetzt, ich habe ja insgesamt, glaube ich, 4 Videos zum Element Roam gemacht, der ja neu gelauncht wurde von Wahoo. Und mit dem Bolt hat ja Wahoo letztes Jahr wirklich oder vorletztes Jahr schon echt einen großen Wurf gelandet. Für viele ist das so der, ja, der perfekte Fahrradcomputer gewesen und so weiter. Jetzt kam der Nachfolger Roam. Und da waren so ein paar Fragen und auch Fallen, in die ich selber auch eingelaufen bin mit dem Kartenmaterial. Da war dann zum Beispiel eine Frage, wie kriege ich Frankreich und Deutschland jetzt auf den Roam? Weil der Roam hat so ungefähr 2 GB plus minus für Kartenmaterial nur noch über.
Ja.
Hatte der Bolt auch, nur beim Bolt war so eine Karte halt, Deutschland waren halt 1-200 MB. Und jetzt haben wir beim Roam haben wir 1,14 Gigabyte für ganz Deutschland.
Weil mehr Details in der Karte.
Weil das ganze Rerouting, jeder Straßenname und so weiter, das macht halt, bläht halt die ganze Karte auf. Ich bin jetzt auch viel damit gefahren und habe jetzt auch eine 130 Kilometer Tour gemacht, die ich mit Komoot vorher geplant hatte. Und das ging wirklich super. Also ist wirklich eine sehr detailreiche Karte und auch mit den Farben konnte man dann wirklich gut erkennen. Da gibt's jetzt auch so diese zweier gestrichelten Linien. Wenn die gelb unterlegt sind, ist Asphalt. Wenn die nicht gelb unterlegt sind, ist es kein Asphalt und solche Sachen. Das stimmt da auch immer.
Und der Roam erfährt das dann durch Komoot oder weiß der Roam selber?
Das weiß der Roam selber.
Okay.
Und das ist halt das, was die Karten so aufbläht. Das heißt, ich bin ja fast der Meinung, die hätten da vielleicht mal 8 GB reinpacken müssen. Das wäre jetzt okay. Wahrscheinlich dann lieber mal das Gerät nochmal 20-30 € teurer machen. Weil mit den 1,14 Gigabyte, wenn man dann noch, was weiß ich, im Dreiländereck wohnt, Deutschland, Frankreich kriegt man noch drauf. Aber dann würde man die Schweiz zum Beispiel nicht mehr drauf kriegen und solche Sachen.
Gibt es vielleicht einen geheimen Slot, wo man eine SD-Karte reinstecken kann?
Naja, bisher nicht. Ich habe natürlich Wahoo angesprochen, auch direkt mit meinem Kontakt da gesprochen. Da gibt es eine Lösung jetzt in Zukunft, dass Deutschland aufgeteilt wird. Ich weiß nicht, ob sie es in Bundesländer oder Nord-Süd oder irgendwas aufteilen. So wie sie Amerika haben sie halt auch aufgeteilt in die einzelnen Staaten. Und dann geht das wieder. Und man kann ja jede Karte frei immer relativ schnell wieder aufs Gerät laden und runterladen. Das heißt, da gibt es eine Lösung für. Ansonsten meine Erfahrung jetzt nach 2-3 Wochen, wo ich das Gerät wirklich im Einsatz hatte, ist sehr positiv. Ich bin so bei 75% Akku gestartet, 130 Kilometer, 4,5 Stunden mit Navigation eingeschaltet oder so. Dann war es hinterher immer noch 50% Akku. Also die Akkulaufzeit war auch sehr lange.
Und 10 Sensoren gekoppelt, das musst du auch noch sagen.
Ja, Wattmessung, Puls, Geschwindigkeit auf jeden Fall. Und ja, das funktionierte ganz gut und da mache ich sicherlich jetzt auch in den nächsten 2-4 Wochen nochmal einen kleinen Bericht, einfach nach 4 Wochen, was sich so ergeben hat, wenn vielleicht auch mal nochmal 1-2 Firmware-Updates gekommen sind, dass man da nochmal drüber spricht, wie sich das Ganze ergibt. Die Lieferfähigkeit ist tatsächlich immer noch so ein bisschen ärmlich, sagen wir mal so. Das funktioniert übrigens ganz gut. Wir machen eine Liste wirklich first in, first out. Jeder, der uns eine E-Mail schreibt, kommt in die Liste und kriegt dann auch das erste Gerät, was wir bekommen. Und es soll wohl die größere Lieferung, soll jetzt Ende Mai, Anfang Juni kommen. Dann landen hier wohl die Container in Europa und dann geht das auch alles wieder seinen richtigen Weg.
Ja, zu dem Thema Navigationsgeräte wäre auch auf unserer Liste Vergleich Dens Meinung, Ingos Meinung. Wer hat welche Präferenzen? Was ist ihm wichtig? Was ist ihm nicht wichtig?
Ja, du bist ja so der Garmin-Typ und.
Ja, das würde ich. Ich würde nicht sagen, ich bin der Garmin-Typ, aber ich habe vielleicht andere Prioritäten, die ein Tacho hat, als ihr habt. Manchmal bin ich sehr neidisch über ein paar Funktionen, die ihr habt, die ich gerne im Garmin hätte. Und umgekehrt ist es so, ein paar Funktionen hat zum Beispiel Wahoo nicht, die mir sehr wichtig sind. Das machen wir jetzt nicht in diesem
Podcast. Nee, das können wir mal tatsächlich.
Wir sehr, warten jetzt. Sehr sachlich werden wir da mal zur Sache gehen, sonst sind unsere Gespräche zu emotional.
Ja. Aber es ist auch so, dass jetzt der erste endlich Garmin es geschafft hat, uns mal ein 830 zu schicken. Die sind jetzt gerade heute auf die Reise gegangen, kommen morgen. Also da mache ich sicherlich auch nochmal einen kleinen Vergleich zum Roam. Und überhaupt das Gerät mal in die Hand zu bekommen, das ist halt mit der 830, 530 Serie haben sie doch wirklich einen relativ großen Schritt jetzt nach vorne gemacht, weil die alten Geräte waren schon oft so ein bisschen buggy und langsam und so weiter. Zumindest was so meine Erfahrung war, auch der 520 Plus, der dann Kartenmaterial bekommen hat, war aber einfach arschlangsam. Und mit dem 530 haben sie natürlich jetzt wirklich nochmal neue Geräte gebracht. Und was ich tatsächlich interessant finde jetzt bei Garmin, dass die 520, 530, 530, 830 und 1030, dass die jetzt vom Softwareumfang komplett gleich sind. Das heißt, du kaufst jetzt eigentlich nur noch Touchscreen, nicht Touchscreen, weil der 530 zum 830 unterscheidet sich nur noch durch den Touchscreen. Und dann entscheidest du dich für eine Displaygröße. Und dann, das heißt 8,30, 5,30, 8,30, 10,30 ist nur noch eine Frage, ja, wie groß brauche ich das Display und wie schwer darf das Gerät sein? Funktionell sind die wohl gleich. Das heißt, die neuen Funktionen vom 8,30 landen jetzt über Software-Updates auch alle im 10,30.
Das Wort Touchscreen fällt dir schwer.
Ja, Touchscreen ist ein blödes Wort.
Du magst auch keinen Touchscreen, nee, deswegen kannst du es auch kaum aussprechen. Deswegen
liebe ich auch den Wahoo, weil er das nicht hat.
Das heißt, deswegen braucht man auch das Wort Touchscreen,
ja, nicht so. Ich habe in einem dieser Wahoo-Videos habe ich auch schon gesagt, es gibt auch viele Dinge, die echt super sind, wenn ein Knopf da ist.
Und dieses, da bin ich d'accord, aber das machen wir ein anderes Video, ja. Glaube ich, wo wir über das Thema nochmal reden. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Podcast zu nehmen für ausschweifende Themen.
Gut, dann haben wir noch ein aktuelles Thema vom aktuellen YouTube-Video, was ich hochgeladen habe, Carbon Works, dieser Carbonhalter für den Fahrradtacho, der direkt am Vorbau angebracht wird. Nach wie vor wirklich ein cooles Gerät, wie ich finde. Und da sind die Kommentare so ein bisschen, ja, gab es echt viele, viele Diskussionen. Und irgendwie hat jeder auch so auf seine Art und Weise recht. Da geht es dann um den Preis, dass das natürlich echt für einen Tachohalter natürlich 120 Euro ist. Natürlich fast jenseits von Gut und Böse, das sehe ich auch so. Aber trotzdem ein tolles Gerät und eine Lösung für bestimmte Zwecke, wenn man das wirklich so braucht, ist es natürlich trotzdem ein super Gerät. So ist es nicht, aber
Ich würde es abstrakt halten. Der Punkt, warum ich das mit hier in unsere kleine Notiz geschrieben habe, ich habe das jetzt nicht ganz eng verfolgt, nachdem du das Video hochgeladen hast. Ich habe nur gesehen, ja, der Tachohalter Carbon Works, so ein Luxusteil halt, ist auch eigentlich egal, welches Produkt es ist, ja, immer davon ab, das Video ist jetzt live gegangen und ich habe jetzt nicht jeden Kommentar verfolgt und dann habe ich gestern Abend irgendwie 22 Uhr oder so einmal reingeguckt und habe dann gesehen, was? Weil so viel Kommentare und dann auch so viel, also wo sich dann YouTuber untereinander irgendwie, habe das Gefühl, betteln. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe viele Kommentare gelesen, ja. Wo es halt darum geht, das ist ja um Kernaussage, eine Frechheit, 120 Euro für so einen Tachohalter und überhaupt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich stelle mir dann halt immer nur die Frage, es reicht ja der Kommentar, wow, würde ich mir niemals kaufen, ist mir viel zu teuer. Aber manchmal habe ich das Gefühl, man muss immer noch einen nachlegen, warum, wieso, weshalb. Ich würde ja antworten, du, Aston Martin, finde ich geil, kann ich mir gar nicht kaufen, will ich nicht kaufen, ist mir zu teuer, ist überteuert etc. Und das sind so Gespräche, die wir halt schon oft hatten bei YouTube und ich kann euch sagen, dass es uns ein bisschen manchmal, also mich zumindest, ein bisschen traurig macht, wenn es immer so in die Kerbe geht, wow, ihr macht nur heißen, teuren Scheiß und etc. pp. Wir machen nicht teuren Scheiß, sondern wir machen Sachen, auf die wir Bock haben, ja. Die wir gut finden, wo wir Interesse dran haben und dass manche Produkte vielleicht zu teuer sind, sehr preisintensiv sind. Na klar, wir sind ja noch nicht von gestern, das versteht der Ingo und das verstehe ich doch genauso. Das ist manchmal, das geht ja nicht spurlos und dann ist vorbei, wir sind ja nicht blöd.
In den meisten Fällen haben wir die Preise nicht gemacht.
Und dann habe ich immer das Gefühl, ja. Wir müssen uns dafür rechtfertigen.
Und das ist natürlich, also ich verstehe es auf der einen Seite und das ist natürlich tatsächlich, glaube ich, ein deutsches Phänomen, dass wirklich dieses Bedürfnis zu sagen, dass etwas zu teuer ist, glaube ich, würde man in Amerika nie sehen. Das interessiert die gar nicht. Und die kaufen, entweder man kauft es oder man kauft es nicht. Aber man diskutiert auch nicht viel drum. Ne? Man geht da ins Regal und also das ist, ich glaube, in Deutschland ist es auch wirklich so im Supermarkt, oh, die Milch ist aber heute teuer und man guckt auf den Benzinpreis pro Liter. Jeden Tag fährt man an der Tankstelle vorbei und beobachtet die Preise. Das ist ich glaube, das ist so tatsächlich so bei uns ein bisschen verankert. Da können wir gar nichts für.
Nee, aber was so eine Grundstimmung halt wäre, ist, ich würde ein bisschen weniger Schärfe reinbringen wollen, dass man erkennt, ja, du hast die Meinung, du findest das zu teuer oder unangebracht oder alles d'accord. Also ich nur manchmal so die Schärfe, weiß nicht, irgendwie, wenn man so ein YouTube-Sachen produziert und irgendwie nur mit besten Absichten durch die Gegend geht, dann ich nehme es mir manchmal ein bisschen mehr zu Herzen, wo ich denke, wow, haut nicht immer in die gleiche Kerbe.
Ja,
es gibt bei dem Tachohalter gutes Beispiel, Ingo. Wir haben Tachohalter mit nicht großem Branding für, ich glaube, ab 20 Euro im Sortiment.
Ja, also schon CNC-gefrästes Alu, ne?
Genau, und wir haben, ich glaube, bis 120 Euro die komplette Palette da und dann ist doch auch gut.
Ich sehe es immer als Lösung, und das ist ja bei Fahrrädern genauso. Es gibt teure Fahrräder, es gibt billige Fahrräder, und jeder, der eine bestimmte Lösung sucht, egal ob es nun elektronisches Schalten und nicht elektronisches Schalten ist oder ein schnelles Laufrad oder Carbon, nicht Carbon oder der Halter, wenn ich eine bestimmte Lösung suche, und das ich bin ja auch ein großes, also eigentlich einer meiner Lieblingstachohalter ist dieser F3 Formmount. Mhm. Der sieht auch sehr, sehr schlank aus noch, ist vom Design tatsächlich noch ein bisschen schicker, aber wenn ich dann einen Vorbau habe, der so schräg nach oben geht, dann geht der Tacho auch schräg nach oben. Das heißt, Carbon Works hat da einfach was gebaut, wo man dann diesen Winkel wieder einstellen kann. Das heißt, für mich ist eigentlich das Kaufargument für das, ich will das gerne am Vorbau, brauche rechts und links vielleicht den Platz, um was anderes dran zu klemmen, und ich kann den Winkel einstellen. Einer der Hauptargumente ist, diesen Winkel einstellen zu können, finde ich, für dieses Gerät. Ob ich dann bereit bin, die 120 Euro auszugeben, weil ich diese Lösung unbedingt brauche, das ist dann eine ganz andere Frage. Ich find's auch sehr, sehr preisintensiv, aber ich habe mit dem Simon da telefoniert damals, ich fand die Lösung cool, es sieht auch irgendwie ganz cool aus mit den Carbonärmchen und sonst wie. Und dann ist es halt so, sage ich, okay, dann mache ich ein Video drüber, das nehme ich auch im Shop auf, und ich weiß, da werden nicht jeden Tag 10 Stück von verkauft. Da werden auch im Monat vielleicht keine 10 Stück von verkauft. Aber es ist halt so, wenn einer das cool findet, warum nicht anbieten?
Ja, es werden im Monat 10 Stück verkauft. Aber darum geht es gar nicht, es ging nur, welches Produkt du auch immer nimmst, dass wir natürlich das verfolgen. Und das war so, oh wow, jetzt habe ich mal 2 Tage nicht aufgepasst. Wow, was ist denn da für Kommentare passiert?
Also
deswegen,
ist normal.
Deswegen
also
ist es im aktuellen Thema mal drin gelandet. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, als diese kurzen 10 Minuten bei YouTube vielleicht mal zu sagen.
Ich habe auch sehr, sehr ausführlich, dann ab und zu reagiere ich dann selber auf Kommentare. Und das ist ja, und das muss ich schon sagen, das hält sich alles im Rahmen. Also so manchmal, es kommt ein bisschen Schärfe rein, aber irgendwie auch nicht wirklich schlimm. Also es ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, oh, da ist jetzt hier so ein Troll unterwegs, der uns die ganze Zeit ärgert. Das haben wir ja zum Glück nicht. Und es ist auch oft sehr konstruktiv, was da kommentiert wird, auch technisch konstruktiv, ne, was so technische Details angeht. Und das ist auch was, wo wir auch jetzt hier im Podcast über diese E-Mail-Adresse oder Kommentarfunktion und auch bei YouTube lieber einmal mehr kommentieren, und wir reagieren ja auch. Also ich versuche auf jeden Kommentar mindestens, da wo es keine Antwort erforderlich ist, dass ich da zumindest mal kurz einen Daumen hoch oder diesen Like-Button drücke. Oder halt auch, wenn möglich, immer schnell und antworten, wenn dann Fragen kommen.
Und dazu passt auch nochmal das Feedback von den beiden Messen, die wir besucht haben, die Velo in Berlin und die Velo in Hamburg. Es ist wirklich super. Es kamen ja auch keine Pappnasen bei uns an den Stand. Die Vielfältigkeit, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung, sie waren alle, also alle Schichten waren, alle unterschiedlichen Kunden waren da vor Ort, und was sehr, 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 sehr positiv für uns ist, sind ja viele Leute, die gar nicht kommentieren, die halt nur aufsaugen, aber gar keinen Kommentar schreiben, einfach nur mitnehmen, und vielen, vielen Dank für die super, super tollen Gespräche, die zu 100% positiv waren. Ja. Also es kam nicht einer auf den Stand, der rumgenörgelt hat oder meinte oder so. Im Gegenteil, was ich schon sagte. Die trauen sich dann nicht an den Stand. Ja, also es war sehr, sehr gut, und das gibt einem viel Background für die viele Zeit, die man investiert.
Ja, ich glaube, viele, viele sehen die Kommentare unten auch gar nicht. Ich bin ja auch YouTube-Konsument und gucke mir Videos an, dass ich selber kommentiere, vielleicht so 5 bis 10 Mal vorgekommen, und machen viele nicht. Und dass ich wirklich mal in die Kommentare lese, da muss schon im Video irgendwo das Gefühl sein, oh, da bin ich mal gespannt, was andere Leute dazu meinen. Ne?
Es gibt viele Leute, die erkennen, wie viel Zeit wir investieren. Also wir sagen das nicht so oft, aber so ein YouTube-Video macht mehr Arbeit als die 10 Minuten offensichtlich mit Vorbereitung, Nacharbeitung, Schneiden etc. pp. Geht viel Zeit drauf, und auch so ein Podcast, der verschlingt ja jetzt auch
ein bisschen Zeit. Ist aber im Grunde ein bisschen einfacher, weil man keine Schnitte zwischendrin hat.
Nee, ist ja, sagst du denn nochmal Touchscreen?
Ja, das lieber nicht.
Okay.
Gut, dann gehen wir jetzt mal zu
zum eigentlichen Thema.
Okay. Ja, genau. Wir suchen uns jetzt immer Schwerpunktthemen aus, und das Schwerpunktthema diesmal ist Schaltung und Übersetzung. War auch vorgeschlagen von euch. Ja, welche Ritzel nehme ich, welche Schaltung nehme ich, elektronisch, nicht elektronisch, wie viel 13-fach, 12-fach, 1x, 11-fach und so weiter. Du hattest nach dem letzten Podcast, hattest du ja schon gesagt, oder im letzten hattest du sogar erwähnt, dass du irgendwie eine Dreiviertelstunde mit dem Kunden telefoniert hast und mit ihm irgendwie am Diskutieren warst oder ihm versuchst hast zu empfehlen, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich eine Einfachschaltung nehme? Reicht mir 1x12 oder muss ich 2x12 nehmen oder reicht vielleicht sogar 1x11?
Genau, und das machen wir jetzt gleich, das kommen gleich, diese Antworten. Und was ich auch merke, dass Leute ganz genau nachfragen, ja, und was ist genau deine Lösung denn? Mhm. Was ist genau, ich wiege auch 90 Kilo, ich wiege über 90 Kilo, ich habe auch genau vor, in den Alpen zu fahren. Und wie hast du es gelöst denn? Was machst du oder was macht der Ingo? Was machen die Mehrheit der Kunden? Das heißt, da kann man dann auch mal ganz losgelöst von dem YouTube-Kommentar genau sagen, wie habe ich mich jetzt entschieden, als ich mein Gravelbike mir zusammengebaut habe.
Bevor wir zum Gravelbike gehen, würde ich ja dich erstmal fragen, was du bei der Eroica, wie heißt das?
Eroica. Ich habe heute auch ein Shirt an mit Eroica, das ist aber Zufall.
Eroica für eine Übersetzung, die du aufgeschraubt hast, weil das ist ja sozusagen mal was sich keiner so vorstellen kann, mit was für Gängen man da fährt.
Ja, jetzt habe ich gar nicht mehr die Erinnerung, dass die erste Eroica, die ich gefahren bin, da bin ich mit einem...
Oder müssen wir nochmal, also das ist so ein klassisches Rennen, wo man mit alten Rennrädern fährt.
Okay.
Weil ja, das einer nicht weiß.
Also ich bin derjenige in der Firma, der am meisten Räder besitzt, weil ich die sammle und natürlich viel alten Kram habe. Und dann, wenn man alten Kram hat, dann hat man ja so einen Tick für Oldtimer, Vintage etc. Retro. Und da gibt es ein Rennen in der Toskana, in der Nähe von Siena. Das ist die Leroica. Und eigentlich ist die Idee von der Leroica, dass man das nochmal erzählt, diese Strada Bianchi nicht zu teeren, also diese weißen Schotterpisten, die es da zwischen den Weinbergen gibt. Und daraus ist dann entstanden, dass man halt so ein historisches Radrennen da veranstaltet, so ein bisschen die Kultur hochleben lässt der
alten Zeit. Und da darf man auch kein neues Fahrrad fahren.
Da darf man auch kein neues Fahrrad fahren. Da muss man auch ein altes Fahrrad haben. Das ist eigentlich eine extra Show, die wir mal machen können. Und die nimmt immer mehr zu. Die Eroica ist jetzt in vielen anderen Ländern in Anführungsstrichen als wie nennt man das, Franchise, hätte ich schon fast gesagt, aber unter dem Namen eben auch fahrbar.
Also, aber Toskana ist das Original, ne?
Da ist eigentlich das Original. Und als ich da das erste Mal war, da bin ich einen Alan gemufften Aluminiumrahmen gefahren von 1975.
Okay.
Mit
Di2.
Ja, die halt do it yourself, nicht Digital Intelligence. Ja. Also mit vorne 2 Kettenblätter, aber hinten 5 Gänge.
Okay.
Und das ist schon, wenn man da mal 20%...
Und da ist das große Blatt ist 23 oder sowas, ne?
Das große Blatt? Du meinst das große Kettenblatt? Große Kettenblatt ist dann 54 logischerweise und dann auch nicht 39, sondern ich müsste mal nachgucken. Ich habe das Rad ja noch unverfälscht da. Ich glaube 44, das kleinere innere Blatt und dann hinten natürlich irgendwie 19.
Okay.
Oder so. Also nur 5 Ritzel. Und wenn man dann mal zwei Faktoren hat, du fährst auf Schotterpiste mal bis zu 20% Steigung hoch und hast keine Klickpedale und hast auch keinen Helm. Also bekloppter kann man gar nicht unterwegs sein.
Okay.
Ja, aber man beweist, auf was man sich da begibt. Naja, und das ist ein guter Einstieg auch in die Übersetzung. Angefangen hat ja eigentlich mal alles mit Tullio Campagnolo, wo man hinten nur einen Gang hatte. Mhm. Und dann hatte man, das sieht man bei vielen Fixie-Rädern, hinten rechts einen Gang und auf der anderen Seite, auf der Nicht-Seite, wo die Kette ist, das muss ich jetzt beschreiben am Ton, also auf der linken Seite von hinten gesehen, hatte man auch einen Ritzel, da war aber gar keine Kette drauf. Das heißt, man ist einen Gang gefahren.
Ach, und dann hat man das Laufrad umgedreht. Und
dann hat man hinten das Hinterrad rausgeschraubt, hat das umgedreht, also wenn man oben am Berg war, hat das wieder reingemacht und ist dann mit dem kleineren Ritzel den Berg runtergerast.
Und das waren aber ja noch, waren das starre Gänge?
Das waren starre Gänge.
Ja.
Das heißt, das ist schon die hohe Schiene.
Also starrer Gang bedeutet kein Freilauf, ne? Da saß man zwar die ganze Zeit am Treten.
Und um es ganz kurz zu machen, wir haben sicherlich Leute, die das interessiert, aber auch genauso viele, die das langweilig finden, aber von der Historie waren früher dann an dem Rad keine Muttern und kein Schnellspanner, sondern sogenannte Flügelschrauben. Das heißt, das Hinterrad war mit den Händen reinschraubbar. Deswegen hießen die so Flügelschrauben. Mhm. Und dann konntest du halt, wenn du oben am Berg warst und den anderen Gang einlegen wolltest, mit den Händen das Hinterrad losschrauben, drehen und wieder festschrauben. Und der Herr Campagnolo, Tullio Campagnolo, der Rennfahrer war, der kam dann mal auf die Idee, ja, wenn ich jetzt das Hinterrad schneller drehen kann, also den zweiten Gang, wir reden immer nur über 2 Gänge, finde ich sehr spannend eigentlich. Dann bin ich ja schneller und ich, weil ich halt einfach das Hinterrad schneller drehen kann, habe ich halt diesen Prozess schneller hinter mir und der hat dann letztendlich, ich bring's mal ein bisschen auf den Punkt, den Schnellspanner erfunden, den viele von euch kennen. Mhm. Und in dem Logo von Campagnolo war dann auch immer so ein Flügel drin, so eine Feder, so ein Flügel, das natürlich in Windeseile konnte ich mein Hinterrad drehen. Na, logischerweise kam dann nach Hinterrad drehen, kam dann irgendwann mal die Idee, noch schneller bin ich, wenn ich das Hinterrad nicht drehen muss. Mhm. Ja, also wenn ich dann auch mehrere Gänge zur Auswahl habe. Und das kann man dann, das ist ein historischer Part, wo man logischerweise die nächsten Jahrzehnte nur ein einziger Hersteller den Markt dominiert hat. Das war die Firma Campagnolo.
Okay. Die heute ja fast nur so ein Nischendasein.
Ja, da machen wir auch noch mal eine Extra-Show, denke ich mal. Ja. Campagnolo, SRAM, Shimano, Rotor, die vier großen Marken oder Rotor vielleicht noch nicht so groß wie die anderen drei. Aber da sollten wir vielleicht mal auch einen Podcast machen. Wenn euch das gefällt, schreibt das in die Kommentare rein.
Ja, wir können ja mal gucken, ob wir es so kurz anreißen können, heute sogar schon noch. Ne? Weil am Ende, wenn wir jetzt über Setzungen reden, reden wir auch über verschiedene Marken, die es jetzt verschiedene
angeboten haben. Können wir ja gerne nochmal anreißen. Ich mache mir nur Sorge um die Zeit, dass der Podcast nicht zu lang wird. Okay, dann gab es halt diese Schaltung hinten und dann ist ja ganz klar, irgendwann wird es immer ein Gang mehr, immer Gang mehr und aus 5 werden 6, aus 6 werden 7. Ja. Und wenn ich jetzt sage, dass ich ein Rad von 1975 gefahren bin mit 5 Gängen und so mein allererstes Rennrad, was ich denn bekommen hatte, war glaube ich 6 oder 7 Gänge von Simplex, weil wir hatten kein Geld für Campagnolo. Mhm. Und ja, so geht die Reise mal immer weiter. Und wenn wir heute sehen, sind wir aktuell bei 12-fach oder 13-fach. Und dann bin ich schon geneigt, eigentlich nochmal ein bisschen auszuholen, weil wir immer davon ausgehen, dass das alle kapieren. 12-fach, 13-fach. Mhm. Es geht darum, dass hinten unterschiedliche Ritzel sich auf dem hinten an der Narbe befinden. Und die natürlich dafür sorgen, fahre ich jetzt eher leichter oder fahre ich eher schwerer. Ich denke, man muss ab und zu noch mal ein bisschen diese simple Erklärung reinbringen, damit wir klar reden. Habe ich hinten, wie viele Gänge habe ich hinten zur Auswahl? Dann nennen wir gerne 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-fach.
Mhm. Genau, das heißt einfach hinten mal durchzählen, wie viel ihr habt. Also ganz, ganz viele fahren auch 10-fach noch, weil dieser Schritt 11-fach war, glaube ich, so, dass das so populär wurde. Das ist auch schon länger her, ne? So 7, 8, 9 Jahre, würde ich sagen.
Also in unserer Werkstatt kommt nichts mehr 10-fach rein. Das ist einmal in 3 Wochen.
Weil ich habe einen Bekanntenkreis tatsächlich noch welche, die das fahren.
Dann weißt du natürlich jetzt auch, dass der Bekanntenkreis nicht so radfahraffin ist.
Ja. Nee, auch Radfahrer. Ne? So
aber die Mehrheit, die 10-fach ist wirklich nicht mehr weit.
Ja, weil 11-fach ist jetzt ja auch wirklich, wenn du eine 105er Schaltung oder sowas nimmst, ist ja auch wirklich nicht mehr teuer, ne?
Also 11-fach ist, denke ich mal, also hinten 11 Ritzel ist der aktuelle Stand, den man in jeder Preisklasse gut erreichen kann.
Genau, und das was wirklich jetzt neu dazu kommt, ist dieses 12-fache, wo, glaube ich, Campagnolo, glaube ich, die ersten waren.
Das ist auch wieder was von der Historie, kann man immer sagen. Als Shimano 8-fach hinten hatte, ist Campa 9-fach gekommen. Als Shimano 9-fach hat, ist Campa 10-fach gekommen. Und das ist so ein letztendlich immer fast die Linie gewesen. Campagnolo war immer ein Gang mehr als Shimano früher am Markt.
Aber Shimano ist ja generell da irgendwas, zumindest was die Anzahl der Ritzel geht, immer ein bisschen hinterher. Die haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, die Mountainbike-Gruppe in 12-fach vorgestellt, ne?
Ja, und da war Mountainbike-Gruppe, es hat die Firma Campagnolo komplett verpennt und aufgegeben. Mhm. Sterben im Stolz ist mein Lieblingswort zu Italienern. Ja. Und da war natürlich die Domäne komplett bei Shimano. Ja. Mhm. Shimano XT, XTR über ganz viele Jahre Marktführer.
Aber da ist SRAM jetzt auch gut reingegangen.
Da ist SRAM gut reingegangen.
Ich glaube, SRAM ist im Mountainbike-Bereich auch viel, viel gängiger als jetzt im Rennradbereich, meines Wissens.
Ja, absolut. Absolut. Und dann hat SRAM jetzt, da kommen wir ja zu, eine Mountainbike-Schaltung zuerst auf den Markt gebracht mit vorne einem Kettenblatt und hinten 12. Das vorne eine Kettenblatt, da wird gerne mal One-By gesagt oder einmal 12, einmal 11, einfach. Das sind alles Begriffe, die meinen das Gleiche. Ja. Vorne nicht zwei Kettenblätter, sondern nur eins. Und diese einmal 12 Schaltung, da war dann SRAM im Mountainbike-Sektor zuerst.
Die sind wir ja auch damals gefahren, ne? Die Eagle oder beziehungsweise ich habe
die. Wieso damals? Wir fahren die immer noch?
Ich habe die immer noch am Mountainbike. Ich fahre sie nur ganz selten. Das Mountainbike seit oben steht das Mountainbike fast nur noch rum, leider. Und das einmal 12 war ja tatsächlich so auf dem Mountainbike. Du konntest so deine 40 km/h mit dem kleinen Ritzel fahren und berghoch hattest du tatsächlich so ein 50er Blatt hinten, wo du wirklich auch, was, wir haben da im Deister so eine 25% Rampe, die konnte man gut damit hochfahren.
Ja, ja, also das, wir sind beide unsere Specialized Mountainbikes mit Ausgelieferungszustand waren die XDR, zweimal elffach. Und dann kam die Eagle und ich hatte sie, glaube ich, vor dir oder
genau.
Dann, ja? Und dann gab es so Diskussionen, Mensch, reicht denn das auch und so? Und grandios, ja, einmal zwölffach.
Es ist aber,
alles machen, was wir wollen.
Genau, und hat natürlich relativ hohe Schaltsprünge, weil es bis 50 Zähne hochgehen muss. Ne? Da muss man natürlich entsprechend die höheren Abstufen nehmen. Das heißt, die Schaltsprünge sind ja die. Du kannst ja ein Zwölffach sagen, okay, unten geht's los bei 10 oder 11 Ritzeln und dann kommt das nächste Ritzel mit 12, das nächste Ritzel mit 13 und so weiter. Das ist so ganz kleine Abstufung, wenn du schaltest.
Ist der nächste Begriff, den wir jetzt erklären. Genau. Wie ist die Kassette abgestuft?
Ja, also diese Abstufung, das ist ja auch immer noch ein wichtiges Ding. Und beim Mountainbike ist es ja relativ, ist es nicht so wie beim Rennrad, dass man feine Abstufungen braucht oder zumindest nicht so zwingend, würde ich sagen, oder?
Das sehe ich auch so. Im Gelände ist das nicht so kriegsentscheidend, weil da gehe ich aus dem Sattel und da bin ich vielleicht auch mal eher mit der Strecke beschäftigt, als dass ich den nächsten Gang reinhämmere. Es gab bis jetzt in meinem, ja jetzt nicht mehr, aber damals, als ich noch sehr aktiv war oder auch jetzt hier mit dir Trondheim Oslo gefahren bin, den Wunsch wirklich einer Abstufung fahren zu müssen, damit man halt auch an der Geschwindigkeit am Ball bleibt. Das ist das, was viele Leute auch einfordern. Dass man von 11 auf 12, von 12 auf 13, von 13 auf 14 und nicht zwei Dreierblöcke überspringt, weil dann, wenn man gerade jetzt mal wegen 38 Sachen auf dem Tacho hat und merkt, ach, jetzt könnte ich den nächsten Gang einlegen und man würde dann einen zu harten Gang, also dass es zu schwer wird und man könnte dann nicht mehr rund treten, man hätte da halt so eine nicht gleichmäßige Bewegung oder leichter, das gleiche Richtung. Das ist für die Rennradfahrer wichtiger.
Genau, das ist, glaube ich, tatsächlich für competitive, also wenn man wirklich sagt, man fährt Rennen, Wettkämpfe, wenn man wirklich Rennfahrer ist und jetzt hier irgendwie so ein Kriterium, ich meine, diese Radrennen sind ja manchmal immer nur so um den Häuserblock rum.
Ganz klar.
Da muss ich natürlich einer Abstände haben und klack, klack, klack und da habe ich auch hinten nur einen 25er vielleicht statt irgendwie 32er Notring noch drauf. Was bedeutet, so ein Notring ist ja immer bergauf immer ein bisschen leichter. Das heißt, diese eine Abstufung oder auf dem Zeitfahrrad ist sowas natürlich auch viel relevanter, weil man vielleicht eine Trittfrequenz fahren will. Und absolut. Auch dann sagt, oh, jetzt geht's ein bisschen hoch und ich habe aber trotzdem die gleiche Trittfrequenz. Und was ich auch verstanden habe und technisch mir irgendwann mal jemand erklärt hat, ist, dass es wichtiger ist, diese eine Abstufung im kleinen Bereich zu haben, also in den kleinen Ritzeln, also 11, 12, 13, 14, 15 ist wohl zwingend so.
So weil, bis 16, 17.
Genau, weil da sonst ein Zweiersprung wäre zu groß.
Genau.
Und je leichter oder je größer die Ritzel werden und je leichter der Gang wird, desto eher kann man es verkraften, dass die Sprünge größer werden.
Um es klar zu sagen, vom 28er Ritzel hinten auf das 30er, da kann ich wirklich auf das 29er verzichten dazwischen.
Ja, oder man kann ja auch, ich glaube, das geht teilweise auch von 29 oder 28 auf 32 hoch und solche
Sachen. Ja, klar, aber das ist richtig verstanden, genau. Ja. Und so sehen ja auch viele Kassetten jetzt 12-fach und 13-fach von SRAM und von Rotor, die sind genauso konzipiert. Also in dem unteren Bereich hast du diese Einersprünge und in dem leichteren Bereich die leichtesten drei Ritzel gehen dann wirklich mit großen Sprüngen.
Okay, und das, ich glaube, selbst auf der Mountainbike-Kassette Eagle habe ich jetzt nicht im Kopf, ist es, glaube ich, auch unten einer Schritte, ne? Und dann irgendwann geht es dann hoch bis zu 50, ne?
Ja, das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber das, da kommen wir ja vielleicht noch zu, welche Ritzel es da gibt. Also diese Mountainbike-Kassette in dem Fall, die gibt es gar nicht zu wählen. Sie beginnt mit 10 Zähnen bis 50 Zähne. Also 10 Zähne heißt dann, das ist der
12er Schritten.
Das ist der Gang mit der größten Entfaltung. Also wenn ich eine Kurbelumdrehung mache, fahre ich am meisten Strecke, bewege ich das Rad am meisten. Das ist genau das, was wir meinen mit der härteste Gang.
Das ist auch das, was immer richtig wehtut und wo man so manchmal so ganz langsam dreht.
Wenn ich dann hinten das 50er Ritzel drauf habe, dann ist das der leichteste Gang. Das heißt, wenn ich eine Kurbelumdrehung mache, bewege ich mein Fahrrad am wenigsten Millimeter nach vorne. Ja. Also teilweise mit einer Kurbelumdrehung deutlich unter 2 Meter. Und in der größten Entfaltung dann, also dass man mal so einen Wert hat, gerne auch mal 10 Meter.
Ja. Es gab ja irgendwann diesen Trend und das ist so, diese, wenn wir jetzt mal nach vorne gehen, zu den Kettenblättern. Früher ist man ja immer eigentlich standardmäßig immer 53, 39 gefahren. Dann gab es irgendwie zwischendurch mal diese Dreifachkettenblätter. Da wurde man dann immer ausgelacht irgendwie bei so einer RTF.
Genau.
Und dann war es aber so, dass ja irgendwann dann so Leute anfingen mit einer Kompaktkurbel. Da wurde man dann auch noch eine Zeit lang mit ausgelacht. Und heute fährt jeder eine Kompaktkurbel. Yes. Also da muss ja irgendwie so ein Trend gewesen sein, von großen Kettenblättern auf kleinere Kettenblätter rüber zu wechseln.
Ja, dazu sind ja zwei Sachen anzumerken, dass jetzt müssen wir ein bisschen die Begrifflichkeiten kurz klären.
Also mit dem Auslachen war jetzt natürlich spaßig gemeint. Ne? Also es ist halt so, dass da, aber es gab schon Sprüche, glaube ich.
Ich würde die Begrifflichkeiten kurz klären, dass auch dafür ist auch Zeit kurz im Podcast. Die klassischen Kettenblätter vorne von der Größe waren so 53 Zähne, das rechte Kettenblatt nach ganz außen, das große, und das Blatt dann, was da drunter war, 42 oder in der Regel noch mehr 39 Zähne, das heißt, man hat einen Sprung von 14 gehabt. Das heißt, 53, 39, diese beiden Größen hatte man vorne. Und der Begriff, der sich dann so eingebürgert hat, der jetzt fast gar nicht mehr so genommen werden sollte, das ist eine sogenannte Standard-Kettenblatt-Auswahl. Aber was ist ein Standard? Naja, das ist am meisten verbaut, deswegen nennen wir es Standard. Und und den meisten Leuten geht es aber gar nicht gerade im Hobbybereich darum, die Top-Geschwindigkeit bergunter auch noch bei 80 treten zu müssen, sondern die haben eher die Sorge, als nicht so starke Radfahrer, vielleicht komme ich diesen 15, 16, 17, 18-prozentigen Hügel da hoch, und wenn ich dann den leichtesten Gang einlege, was würde das bedeuten? Also vorne das kleine Kettenblatt mit 39 Zähnen und dann hinten
28
oder was man dann so hatte. Ja. Und mit 39, 28 oder 26, 25 war ganz jahrelang Standard. Also 39, 25, ja, das waren so die ersten Übersetzungen, wo ich nach La Palma geflogen bin, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und dann kommt man vielleicht den Berg nicht wirklich mit einer guten Frequenz hoch, man fährt fast im Stehen. Und in Zeitlupe drückt
man da hoch, kommt man irgendwie immer, aber es ist halt
nicht mehr so dieses
effiziente Treten. Genau. Ne?
Und dann möchte man vorne gerne kleiner als 39 haben. Und wenn ich jetzt statt 39 einfach nur ein 33er Kettenblatt montieren würde, dann würde der Sprung von dem großen Kettenblatt zu dem sehr kleinen Kettenblatt nicht funktionieren. Die Kette würde runterfliegen und umgekehrt.
Also von 53 auf 33
würde nicht funktionieren. Und von 33 auf 53 hoch würde auch nicht funktionieren. Und da hast du richtig gesagt, kamen dann diese Dreifachkurbeln ins Spiel. Und ich erinnere mich, als ich so mit 18, 19 das erste Mal ins Trainingslager fuhr auf Mallorca, da hat dann ja von uns alles, wir waren ja Testosteron gesteuert mit 18, 19, wir zerreißen die Welt. Und dann hast du natürlich da solche Übersetzungen gehabt wie 53, 39 oder sogar 42 vorne und hinten, wenn mal überhaupt ein 25er, so, wir hatten es ja auch drauf.
Ja, ja.
Und Scherz, ne? Und dann kommst du da hin und dann hast du da Leute, die viel Rad fahren, und die Guides, die dann da sind und so, die lachen dich nur aus. Die stehen einfach stumpf da und sagen, ah ja, aber ist ja interessant. Ja. Die sind also da.
Also die lachen
die lachen die dich wissen dann ja aus, ganz genau. Genau. Und dann sind die Guides, also diejenigen, die dann wirklich in der Woche da 1500, also nicht 1500, aber 1000 Kilometer in der Woche mal so abreißen als Guide, die wirklich auch gute Beine haben und so, die stehen dann da mit Dreifachkettenblättern, und du kommst da als 18-Jähriger um die Ecke und sagst, oh, was ist denn das für eine Truppe hier? Wir können ja gar nicht. Und das heißt, die haben es schon richtig gemacht. Das heißt,
ihr habt die ausgelacht und die
haben uns ausgelacht.
Später haben die dich euch dann
auch genau, ausgelacht. Genau, und ausgelacht haben sie dich natürlich nach dem dritten Tag, wenn du einfach schon Knieschmerzen ohne Ende hattest, weil du immer diese heftigsten Gänge den Berg hochgefahren bist. Und das hat man also deswegen gemacht, damit man den Sprung machen kann von 53, 39, 33. Ja, deswegen wurde das gemacht. Und dann hast du halt drei Kettenblätter. Das sieht nicht so schön aus. Mhm. Unabhängig davon braucht es ein bisschen mehr Platz auch und etwas mehr Gewicht etc. etc. Und dann ist es dann hat sich dann der nächste Trend eingebürgert, der sehr, sehr viele Wünsche erfüllt hatte, dass man die Kettenblätter einfach kleiner nimmt, gar nicht mehr das große Kettenblatt 53 Zähne nimmt.
Das war ja die Geschichte, wo es dann zur Kompaktkurve
geht. Das heißt nicht mehr der Begriff Standard.
Loch, damals noch, heute gibt es ja manchmal den Lochkreis gar nicht mehr, aber damals war es ja Lochkreis 130, 110. Das heißt, auf diesen großen Lochkreis. Lochkreis bedeutet das, wo das Kettenblatt dran
festgeschraubt
wird. Da seht ihr die Schrauben dann an dem Kettenblatt. Und wenn der hat ja eine gewisse Größe, und dann konnte man ja irgendwie mit dem großen Kettenblatt ja gar nicht kleiner gehen, weil ja die Schrauben auch noch irgendwo hin mussten.
Der Standard-Lochkreis ist 130 mm, außer bei Camper, die haben wieder eine extra Wurst, aber ja. 130 mm Lochkreis ist der Lochkreis für Standard. Und wenn du kleinere Blätter montieren möchtest, dann ist der Lochkreis einfach zu groß und dann gab es diesen Lochkreis, den wir dann kompakt nennen.
110.
Und dann hat sich das so eingebürgert. Da war, ich müsste es nachgucken, aber ich glaube auch wieder SRAM, der Vorreiter, der gesagt hat, wir machen da kompakt mit dem großen Kettenblatt 50 und dem inneren 34. Habe ich eine Wissenslücke, aber ich glaube, SRAM hat es zuerst gemacht. Mhm. Helft mir, schreibt es in die Kommentare rein, schickt mir eine Mail, podcast@. Und dann habe ich hinten, dann habe ich als kleineres Kettenblatt 34, vielleicht nicht das 33er, 32, aber mit 34 und hinten dann ging es auf 25, 28 Zähne. Ja, ja, dann schaffe ich die Steigung doch mit einer vernünftigen Trittfrequenz etc.
Okay. Ja, parallel gab es. Das heißt, da ist dann, glaube ich, auch eine physikalische Grenze bei 33 mit Tuningteilen kriegt man noch hin, aber genau. Kleiner auch nicht. Und dann 50, 34. Meine La Palma-Übersetzung ist tatsächlich eine 52,36. Ich wiege jetzt auch nicht so viel und bin auch relativ fit. Damit komme ich die Berge dann hinten, aber mit einer 11,32, 11-fach, komme ich die Berge hoch. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich mal so ein Erfahrungswert, wo man sagt, man fährt vorne kompakt, 52,36. Und der kleine Gang ist dann 36,32, weil ich hinten das größte Ritzel 32 habe. Und damit kommt man denn schon, weil bei 20% tritt man trotzdem mit Kraft und sonst wie, aber damit kommt man schon mit einer guten Frequenz diese 10, 11, 12% ganz gut hoch.
Jetzt hauen wir nur so viele Zahlen hintereinander weg. Wenn das jemand jetzt hört, der kriegt eine Krise mit den ganzen Zahlen, die wir machen.
Ja, ja.
Also wenn wir, also von ich stelle mir ja auch immer den Zuhörer jetzt klassischerweise, den das interessiert, vor, der nicht so ganz tief in der Materie ist. Ja,
ja, ich weiß noch, als ich damals mit Rennradfahren angefangen habe, da hat auch der damalige Fahrradhändler, das wart nicht ihr, also ihr wart ja dann irgendwann meine Fahrradhändler dann in den letzten Jahren, da hat er mir auch was erzählt und sonst wie,
ich gesagt. Von böhmischen Dörfern gehört.
Und ich hatte auch 53, 39 und in 25 und dann dachte ich auch, jetzt habe ich gute Beine und mache Triathlon, habe ich auch mal so eine 23er Kassette hinten installiert und Ingo, den ganzen Kram.
Lass es uns von den Begrifflichkeiten nochmal ganz kurz, 3 Sekunden, hinten die Kassette. Das ist der Antrieb, die Kassette, das Ritzelpaket, diese Begriffe gelten dafür. Und unterschiedliche Anzahl an verschiedenen Größen, wie viel Fach wir haben, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oder 13-fach Kassette hinten, vorne 1, 2 oder 3 Kettenblätter, das sind die Begriffe davon.
Und wobei 3 Kettenblätter ist jetzt zu vernachlässigen.
Das ist zu vernachlässigen, aber es gab es halt mal. Ja. Und das ist jetzt eine Kernaussage für diesen Podcast. Es stellt sich für die Mehrheit der Leute also vorne die Frage, habe ich nur ein einziges Kettenblatt? Reicht mir das? Weil ich hinten mittlerweile 12 oder 13 Zähne zur Auswahl habe. Dann habe ich halt logischerweise genau 12 oder 13 verschiedene Gänge. Oder reicht mir das nicht? Da kommen wir gleich zu. Dann habe ich vorne 2 Kettenblätter. Wir nennen es 2-fach und dann eben 2x11 oder 2x12. 2x13 gibt es nicht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Momentan gibt es nur 1x13 oder eben darunter dann 2x12. Und dann gibt es die Begriffe, so der ausgestorbene Begriff Standardkettenblätter, 53, 39, die beiden Größen vorne. Oder kompakt, vorne 50, 34. Das ist ein Begriff, der oft auftaucht. Und gerne kommt dann der Begriff, den du gerade gesagt hast, 52, 36. Da sagen viele Leute gerne semi-kompakt zu.
Okay.
Aber das that's it. Ich glaube, wenn du genau die Abstufung durchhaust, dann drehen die Leute durch. Ne?
Naja, es ist ja vielleicht ganz interessant. Da würde ich zumindest jetzt mal nachher nochmal drauf eingehen, was ich zum Beispiel auf meinen Rädern drauf habe, auf den verschiedenen Rädern.
Ich auf meinen.
Warum? Und du auf deinen. Weil das ist ja immer das, wo du am Ende als Kunde oder als Interessierter, der jetzt noch nicht so die Ahnung hat und sagt, dann musst du ja irgendwen haben, der Erfahrung hat. Dann musst du den fragen, na gut, du musst wissen, wo du fahren willst. Und wenn möglich, und das ist ja bei uns Hobbysportlern ja schon so, wir müssen ja unser Rad so aufbauen, dass wir möglichst überall fahren können. Das heißt, wir müssen damit flach irgendwie schnell vorankommen und bei einer RTF nicht abgehängt werden, weil wir keine Gänge mehr haben, wenn es so leicht bergab geht. Und gleichzeitig wollen wir aber auch gut den Berg hochkommen und dann muss man doch vielleicht auch einen Kompromiss eingehen.
Jetzt kommen wir doch zum Thema, die Analyse. Was ist eigentlich die richtige Übersetzung für mich? Also für mich als Kunden, der jetzt sagt, ich kaufe mir jetzt ein Rennrad, ein Triathlonrad, ein Gravelbike. Die Analyse, wo fahre ich das Rad, ist wichtig, weil ich bin nicht deiner Meinung, dass du eine Übersetzung haben musst, die alles kann. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur im Raum Hannover aufhalte, den Harz meide, da auch gar keine Lust zu habe, wenn ich so ein Kunde bin, der niemals ever nach Mallorca fliegen wird, dann kann ich schon eine härtere Übersetzung, also nicht mit den leichtesten Gängen auswählen, weil es nie zu dieser Situation kommen wird. Und wenn ich eine gute Werkstatt habe, geschickt bin am Schrauben und sage, du, jetzt habe ich einmal diese eine oder zwei Wochen in Mallorca und ich weiß, da habe ich gehört, auf Mallorca gibt es auch so böse Anstiege, Sacalobra etc., da komme ich mit meiner Übersetzung für Hamburg, Berlin, Norddeutschland flach nicht zurecht, dann mache ich mir für diese zwei Wochen eine hinten leichtere Kassette drauf. Mhm. Dann brauche ich nicht unbedingt immer eine, die alles kann. Dann kann ich mich ein bisschen mehr dieser Strecke anpassen. War jetzt nicht so, dass ich dir das widersprechen wollte, aber natürlich klar, ich mache mir erstmal Gedanken, was ist das Terrain, wo ich mich bewege.
Ja, also am Ende des Tages ist es ja so, ich habe vielleicht eine Vorstellung von dem, was ich fahre, von bis, sagen wir mal, entweder nur Hannover flach oder mal ein bisschen Deister mittendrin.
Ja.
Oder ich nehme den Harz mit rein, dann muss ich mir schon wieder was anderes überlegen.
Richtig.
Und dann wäre es ja für mich als faulen Kunde, der keine Werkstatt hat und auch keinen Bock drauf hat, dann muss ich ja wirklich sehen, dass ich das Maximale raushole und sage, okay, damit kann ich alles fahren.
100% richtig. Ja, so das, richtig verstanden. Ja, das sehe ich auch so.
Das wäre ja die Geschichte, wo ich, das war das vielleicht auch, was ich eben meinte, wo ich sage, okay, da mache ich dann wirklich alles so, dass ich sage, dann lieber größere Abstufungen, aber ich komme überall hoch und runter.
Ja, nichts ist blöder, als wenn man sich die Blöße geben muss, vorne abzusteigen. Das ist mein Super-GAU, den vermeide ich, wenn es geht, wenn überhaupt. Ich mache gerne ein größeres Ritzel drauf, da kommen wir ja zu.
Ja, ja, ich habe das ja auch schon erlebt, wie ich manchmal hinter dir umgekippt wäre, weil du immer noch gekämpft hast und gefahren bist, und obwohl du wirklich schon am Limit warst.
Ja, aber das macht Spaß. Ja, aber da kommen wir mal zu La Palma vielleicht als gutes Beispiel, für welche Übersetzung brauche ich da. Da kommen wir nochmal zu. Ja, aber das ist genau der Einstieg. Mal gucken, analysieren, wo fahre ich.
Genau. Bin ich bereit, auch mal eine Kassette zu wechseln oder vielleicht sogar ein Kettenblatt vorne zu wechseln oder nicht?
Genau.
Weil das ist, glaube ich, wenn man jetzt vorne nur ein Kettenblatt hat, ist das ja auch eine Option, wo man sagt, vorne variiere ich das Kettenblatt statt die Kassette hinten und solche Sachen.
Richtig,
und das
kommen wir zu.
Wird ja alles, ich weiß auch immer noch gar nicht, wie ich das jetzt hier alles so strukturieren soll, damit ihr das perfekt versteht. Weil es sind doch so viele Komponenten, die da irgendwie mitspielen und wo man was wie einstellen kann und welche Zähne man wo nimmt.
Ich würde mal kurz drauf gehen, für was haben wir uns entschieden und warum haben wir uns so entschieden? Das ist ja das
Vielleicht Erste. Ist das Erste, was wir mal machen können, dass jeder von uns erzählt, warum er was wo auf seinem Rad installiert hat. Und dann die Gründe dazu nennen und auch das mit Fahrergewicht, mit Ambitionen, die da vielleicht hinterstehen und so weiter. Dann könntest du ja vielleicht mal anfangen mit deinem Open, mit dem Gravelbike. Das ist auch vielleicht so dein interessantestes Bike.
Ich würde meine Eroica-Räder, historische Räder kurz reinbringen,
okay.
Rennrad und Gravel.
Ja, gut.
Und Mountainbike ist jetzt nicht das Thema, weil Mountainbike ist ziemlich
schnell. Hatten wir ja auch schon durchgesprochen.
Hatten wir ja eigentlich schon durch. Also historische Räder, weil da würde man nichts Modernes ranschrauben. Da merkt man genau, das will ich in meinem heutigen Alltag auf gar keinen Fall haben. Also großes Kettenblatt, hinten kleines Ritzel, am Berg, also mit massiver Gewalt den Gang nach unten treten, damit ich den Berg hochkomme, das ist wirklich Schnee von gestern und Geschichte. Deswegen brauchen wir darüber eigentlich nicht reden, nur dass man klar ist, wenn ich mir heute ein modernes Rad hole, das ist passé. Mhm. Bei jedem Kunden ist das passé. Sowas gibt es gar nicht mehr. Und bei dem Rennrad ist es genau so. Das hast du eigentlich auch gut erklärt. Ich kann zwar mein Ritzel hinten wechseln, bin aber extremst faul, habe dazu gar keine Lust und ich bewege mein Rennrad ja nicht mehr so auf entsprechenden Rennen oder sowas, gibt es ja in meinem Leben gar nicht mehr. Auch bei einer RTF ist mir völlig wurscht, wenn ich nicht mithalten kann.
Ja.
Das ist, aber es ist schön, wenn ich in den Urlaub, den wir eine Woche in La Palma verbringen, Kanarische Inseln, da möchte ich halt auch schön den Berg hochfahren. Deswegen habe ich mich also für eine Übersetzung entschieden, die mir ermöglicht, wirklich steile Passagen hochzukommen. Und bei steil ist bei mir mit über 90 Kilo Gewicht ganz klar, ab 20% Steigung wird es interessant.
Mhm.
Ja, da brauche ich wirklich einen leichten Gang. Und in meinem Fall, damit man die Zahlen mal hört, habe ich vorne mich für eine kompakte Übersetzung entschieden. Zwei Kettenblätter, 50 und 34. Das heißt, das Thema, komme ich leicht den Berg hoch, betrifft das innere leichte Kettenblatt, also 34 Zähne. Hinten habe ich eine Ultegra-Schaltung mit 11 Ritzeln, also 2x11 die Schaltung. Und als leichtestes Ritzel, also als größtes Ritzel, habe ich hinten auch 34. naja, vorne 34, hinten 34. Jetzt könnte man sagen, es ist eine 1:1-Übersetzung. Es hilft ja von Begrifflichkeiten. Das heißt, damit komme ich gut 20% hoch. Okay. Wirklich ohne Probleme. Mhm. Mit sehr hohem Gewicht. Mhm. Würde ich 20 Kilo leichter sein, dann kann ich vielleicht sagen, ich brauche hinten nicht 34, sondern ich komme auch mit 32, 30 oder 28 den Berg hoch. Ja, oder umgekehrt bei dir.
Ich habe ja auf La Palma, wenn wir jetzt das gleiche Rad für mich konfiguriert sehen.
Genau.
Bin ja wahrscheinlich fast 15, 20 Kilo leichter. Dann wiegt so 75, 76 Kilo, je nachdem. Und ich fahre tatsächlich eine 52, 36 vorne und hinten eine 11, 32. Genau. Also auch schon eine Kassette mit einem großen Ritzel. Das 32er ist ja schon wirklich ein großes Ritzel. Und ich habe die 36er vorne als kleines. Und jetzt das ist das, womit ich gut die Berge hochkomme. Bei 20% wird es ja natürlich auch anstrengend, klar. Aber ich
geht. Damit
geht. Und wir haben auch schon diese 27-30% sind wir damit schon gefahren. So eine komische, ging nur für 200 Meter, dann war auch wirklich die Luft leer, weil das war fast
aber
nicht
fahrbar. Aber das macht Spaß.
Das macht natürlich Bock. Und das ist sozusagen mein Setup und natürlich bin ich natürlich auch vom Trainings, bin ich ganz gut fit auch immer, trainiere das ganze Jahr durch, habe so meine 9.000, 8.000 bis 10.000 Kilometer in den Beinen. Das heißt, das muss man auch mit reinrechnen. Wenn ich die nicht hätte, würde ich wahrscheinlich mindestens auch 50, 34 trotz des niedrigen Gewichts fahren.
Gut, das heißt, von der Rennradübersetzung haben wir jetzt mal beide unsere Rennradsachen. Du hast ja auch noch andere Rennräder. Ich fahre vorwiegend nur noch als Rennrad dieses Cervelo, was ich für den Urlaub benutze. Die anderen Räder lasse ich jetzt unerwähnt. Und als ich mein Open konfiguriert habe, das allererste Open, auch mit Ultegra mechanisch, da hatte ich schon den Wunsch, das mit Mountainbike-Reifen im Deister zu fahren. Oh Gott, dieses erste Video, was ich dazu hochgeladen habe. Na gut. und da war klar, ich hätte jetzt auch hinten und vorne das gleiche nehmen können, wie ich für mein Rennrad als leichte Übersetzung gewählt habe, also 34 und vier vorne und 34 hinten. Habe aber dran gedacht, dass ich im Deister, wo ich wohne, das ist so ein kleiner Höhenzug in Hannover, maximale Höhe nur 400 Meter, aber wir haben Rampen von mehr als 20% da und dann auch noch mit Mountainbike-Reifen, dass ich dachte, ach, warum gibt's noch was Leichteres als 34? Und dann habe ich eine Mountainbike-Kassette drauf montiert, mit einem Ultegra-Schaltwerk geschaltet, die von der Firma Shimano so nicht vorgesehen ist.
Diese Kombination. Ist ja nur bis 34 gedacht eigentlich, ne?
Aber am Open funktioniert sie und so sind wir halt im Bereich Try and Error und ich kann das auch dann Kunden gut empfehlen, weil es funktioniert. Dann habe ich dann eine Mountainbike-Kassette drauf gemacht mit hinten 40 und dann nochmal zum ganz langsam vorne 34 und hinten 40 hat leichtesten Gang. Da fahre ich dann auch wirklich ganz, ganz easy 20%ige Steigung.
Okay.
Ja. Und deswegen habe ich diese Übersetzung auf meinem Gravelbike mit Mountainbike-Reifen gewählt.
Okay. Ja, auf dem Open bin ich tatsächlich auch ein bisschen kompakter gegangen. Da habe ich, glaube ich, auch 50, 34 vorne.
Ja.
Hinten aber nur 11, 30, weil Shimano nicht zumindest.
Ingo wollte sagen, er möchte gerne unbedingt hinten ein Dura-Ace-Schaltwerk fahren. Guckt mich schon so verschmitzt an. Es sei ihm gegönnt.
11:30, 50, 34.
Dura-Ace kann diese Übersetzung hinten nicht.
Ja, es ist halt, könnte man ausprobieren, ob man nicht auch eine Ultegra-Kassette da hinten fahren kann. Das ist aber auch so, es ist okay, aber es darf auch nicht irgendwie 29er Ritzel sein. Also damit, weil im Gelände ist halt doch irgendwie, es ist doch immer ein bisschen schwieriger zu fahren. Und da ist man auch langsamer unterwegs, aber das ist so wo ich mit dem Open ganz, ganz gut klarkomme. Und dann, wenn ich den Rennradlaufersatz drauf habe, sowieso. Ich bin da letztes Jahr auch mit dieser Übersetzung auch gut da am Stifzer Joch zurechtgekommen. Das ging alles. Das ist so da auch wahrscheinlich dem Gewicht geschuldet, dass ich zumindest nicht auf 34 oder 40 da gehen muss.
So, jetzt müssen wir mal klassische Kauftipps raufgeben. So drei Beispiele für den Kunden A, B oder C.
Ja.
Du bist ein ambitionierter Fahrer, fährst wenig Berge, die über 10% Steigung sind, dann kannst du vorne gerne semi-kompakt als Empfehlung von mir bekommen, 52 Zähne, 36 Zähne und hinten eine 11-fach-Kassette, die dann bei 11 bis maximal 25 Zähnen ist. Das ist so eine Kassette, die ich dann für den gut trainierten, jüngeren Fahrer sehe, der keine Steigung von 10% in der Nachbarschaft irgendwo sieht. Das wäre meine Empfehlung. Kommen da irgendwo mal Steigungen in dem Bereich 18-20% ins Spiel, kann man gerne als guter trainierter Fahrer vorne semi-kompakt lassen, 52-36. Ich erwähne gar nicht mehr 53-39, taucht in meiner Welt schon gar nicht mehr auf, aber das würde auch noch gehen, je nach, das könnt ihr ja selber analysieren. Also semi-kompakt 52-36 vorne, und wenn es dann wirklich in Berge geht, wo 18% und mehr Steigung auf euch warten, würde ich hinten in jedem Fall zu einem 28er Ritz statt dem 25er raten, aber
vielleicht sogar es ist gleich das
vielleicht
32er,
sogar das 30er oder 32er nehmen. Ja. Bin ich da nicht so ein starker Fahrer, der wirklich Schwierigkeiten mit solchen Steigungsprozenten hat, schwergewichtig ist, älter ist, was auch immer, und ich möchte einfach mehr Trittfrequenz und weniger Druck im Knie und all diese ganzen Sachen, dann empfehle ich vorne kompakt 50-34 zu nehmen und hinten aber auch die Kassette dann bei 30-10 so in der Richtung roundabout zu lassen. Und es ist nicht ein Beinbruch, wenn man sich mal mit der Kassette jetzt total verkauft hat um zwei Zähne. Es ist eine Kassette, es ist ein Verschleißteil. Okay, wenn die Kassette verschlissen ist, beim nächsten Mal weiß ich ja, ich brauche die etwas leichtgängiger.
Ja, und dann gibt es natürlich den Triathlon-Bereich, Zeitfahrrad oder so, wo man dann, da kommen dann die ganzen 54, 53, 55 Zähne wieder ins Spiel. Ne?
Als ich noch ambitioniert Triathlon gemacht habe, man glaubt es kaum, ich war auch mal in der zweiten Bundesliga, da ist ganz klar, da bin ich damals 54er Blatt gefahren und da war hinten auch maximal 23er.
Also da fahre ich auf meinem Zeitfahrrad auch, jetzt hier, manchmal ist es ein bisschen wellig, aber nicht so richtig Berge, die wir haben hier in den Wettkämpfen in Hannover. Da fahre ich tatsächlich momentan auch eine 44, 55 sogar und hinten 11, 28 aber, sodass ich zumindest die Berge auch noch so halbwegs hochkomme. Aber es ist schon, selbst wenn ich dann den Nienstädter Pass hier in Hannover fahre, ist es dann schon so, das ist nicht so ideal da mit der Trittfrequenz und Hochfahren.
Und Ingo, das ist eigentlich ein sehr guter Einstieg, wo ich momentan die Einfachschaltung 1x12 am meisten sehe.
Ja, da gibt es jetzt auch, ich meine, Kienle oder Fodeno haben das jetzt auch mit der SRAM 1x12-fach tatsächlich so auf dem installiert mit der Axis.
Weil aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn wir über Hardcore-Triathlon reden, wo es oder Zeitfahren, wo der Druck einfach immer auf dem großen Kettenblatt ist und da musst du das durchballern, da geht es um den 40er-Plus-Schnitt. Ja. Dann schaltet man nicht mehr aufs kleine Kettenblatt und auch nicht bei 5 oder 6% Steigung. Da wird einfach drüber gedrückt. Und das sieht man jetzt ja bei den Profis auch, aber auch.
Beim Giro meines Wissens habe ich Räder gesehen, auch mit einem Kettenblatt, obwohl ja am Ende so eine Rampe war.
Habe ich nicht drauf geachtet. Ja. Habe ich nicht drauf geachtet.
Doch, habe ich.
Aber das ist die Frage, die uns dafür bringt: Bin ich ein Kunde für 1x11 oder 1x12-fach? Und die Triathleten sind momentan die spannendste Zielgruppe für 1x12-fach, weil, wie gesagt, hinten schon 12 Gänge. Das ist schon mal nochmal einer mehr zur Auswahl, der mir nochmal über diese kleine Rampe vielleicht doch hilft als leichter Gang. Und ja, ich habe halt vorne bessere Aerodynamik. Ich habe ja den Umwerfer gar nicht. Ja. Ein wichtiger Punkt für einmal. Den haben wir nicht besprochen. Der gilt im Triathlon-Bereich aus aerodynamischen Gründen und im Mountainbike, wo wir 1x12-fach fahren, auch aus technischen Gründen.
Ja, damit die Kette nicht runterspringt und solche Sachen.
Ja, und ich brauche es nicht sauber machen, es verklemmt nichts. Also weglassen ist auch immer eine schöne Option. Was mein Auto nicht hat, kann nicht kaputt gehen. Habe ich Auto gesagt? also was mein Bike nicht hat, das kann auch nicht kaputt gehen. Ja. Und da wäre jetzt ein Punkt, wo ich persönlich voll dabei bin mit 1x12-fach. Ich gucke mir die Strecke an. Ironman Challenge Rot jetzt, ich bin ja nur zu der alten Zeit da gestartet, ist, ich denke, der perfekte Kurs, wenn ich das aus der Historie sehe, für 1x12-fach. Das interessiert vielleicht doch sehr viele von euch, weil es da ja schon ein Starterfeld von 2.000 bis 3.000 Leuten gibt. Da werden wir viele Zuhörer haben, die da starten. Bereite ich mich auf sowas vor? Bin ich ein ambitionierter Fahrer, der sagt, in Rot brauche ich, wie gesagt, da in Greding oder am Solarer Berg, der ja nun wirklich nicht wirklich ein Berg ist, da kann ich auch das Blatt lassen. Ja, das wären so Empfehlungen, wo ich sage, da sehe ich in jedem Fall die 1x12-Schaltung ganz stark.
Ja, und diese Einfachgeschichten sind ja auch wirklich so, dass diese Kettenlinie und sowas auch gar kein Ding mehr ist. Das heißt, bei einer Zweifachschaltung verliert man ja auch Gänge, weil sie sich doppeln oder ähnliches oder nah beieinander.
Richtig,
liegen.
Und weil die Kettenlinie, bei der elektronischen Schaltung werden die auch Gänge ab Werk gesperrt, die keinen Sinn machen oder auch von der Kettenlinie wirklich das Material zu sehr beanspruchen. Das kann man natürlich wieder entsperren, aber ganz klar, von 2 mal 11. Das bedeutet nicht, dass ich sinnvollerweise 22 Gänge schalten kann. Das ist auch nochmal ein guter Punkt eigentlich.
Ja, ja.
Okay.
Ja, sonst, ich habe tatsächlich eine Trennung zwischen diesem Bergrennrad und auch meinem Aero-Rennrad, weil ich ja noch ein S5 fahre. Da habe ich das Ganze auch eher ambitioniert aufgebaut. Und während ja das La Palma-Rad einfach auf Berge ausgelegt ist, das andere eher weniger auf Berge ausgelegt. Ja. Und so kann man sich da dann überlegen, was man macht, wie fit ist man, wie schwer ist man und so weiter, was du schon gesagt hattest. Und wir natürlich individuelle Beratung hier natürlich auch immer noch viel erzählen. Wir hoffen jetzt, dass über diesen Podcast natürlich ein bisschen was rüberkommt und man sich Gedanken macht, ja, fahre ich das Richtige oder nicht.
Ja, aber am Ende des Tages muss auch durch eine telefonische Beratung klar werden, ich muss irgendwas draufschrauben. Ich kann ja nicht irgendwie was draufschrauben, sondern man bespricht es mit dem Kunden und wir machen es jetzt hier mal.
Und es ist wirklich, ich hab tatsächlich für die SRAM mir das mal alles so ausgerechnet, da gibt es so einen Ritzelrechner, ne? Was fahre ich aktuell, was rechne ich um und habe da im Internet diese Ritzeltabellen durchgegangen, bin die durchgegangen. Als ich die Seite das erste Mal aufgemacht habe, war ich auch erstmal, oh, jetzt muss ich das erstmal verstehen. Ne? Also so ganz einfach ist es auch nicht.
Ja, das kann man, Ritzelrechner ist ein gutes Beispiel. Ich habe hier die Seite mal auf meinem Rechner eben aufgemacht, dann kann er irgendwo mit rüber reingucken. Eine Seite, da hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht, die ich sehr, 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 sehr gut finde, heißt ritzelrechner.de. Da könnt ihr dann reingeben, welche Kettenblätter und welche Ritzel ihr habt. Ich habe jetzt mal ein Beispiel hier gerade reingegeben, was ich fahre, mit 34,50 vorne und hinten 11,34. Dann gebe ich halt ein, ich habe diese Kettenblätter, die Ritzel, dann ganz entscheidend sind noch zwei Faktoren. Welche Reifengröße fahre ich? Und fahre ich jetzt 25 oder 23 oder 28 mm, weil das natürlich den Reifenumfang betrifft. Ich kann auch mein Rad abrollen und dann die Millimeter des Reifenumfangs messen. Bei 28 Zoll und 25 mm breiten Reifen habe ich einen Reifenumfang von 2135 mm. Das ist ja das, was man sonst in einem Tacho eingibt, der keinen GPS-Empfang hat, wo man dann genau reingeben muss. Wir lachen schon, aber das ist noch nicht so lange her, da war das gängig. Und dann entscheide ich mich eigentlich, was will ich jetzt für eine Auswertung haben, und euch als Tipp für euch, wenn ihr gute Werte vergleichen wollt, nehmt bitte nicht die Geschwindigkeit, die ihr dann erreicht. Das ist interessant für den schnellsten Gang, also 50 vorne und hinten 11 in dem Fall, dann kann ich mal auf Geschwindigkeit gehen. Dann immer abhängig davon natürlich, welche Trittfrequenz ich mache, da lasse ich jetzt mal als Empfehlung 90 stehen. Aber entscheidend ist, wenn ich die Gänge vergleichen will, ist das leichter oder härter oder schwerer, dass ich den Wert der Entfaltung nehme. Und der Begriff Entfaltung, den möchte ich noch einmal erklären. Ihr macht eine Kurbelumdrehung und die Strecke, die das Rad nach vorne geht, den Weg, den ihr damit fahrt, mit einer einzigen Kurbelung, das ist dann die Entfaltung in Metern angegeben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den leichtesten Gang bei mir ausrechne, in dem Fall brauche ich das jetzt nicht ausrechnen, ich muss nur eingeben in diese Internetseite, dann habe ich vorne 34 und hinten 34. Das heißt, diese Entfaltung bedeutet, mit einer Kurbelumdrehung fahre ich 2 Meter und 13 Zentimeter. Ja, das ist der leichteste Gang.
Okay.
Und der härteste Gang wäre dann 50, das große Kettenblatt, und vorne das große und hinten das kleinste Ritzel, 11. Da wäre die Entfaltung mit einer Kurbelumdrehung, mache ich 9 Meter und 70 Zentimeter. Das heißt, der Faktor irgendwie 4 jetzt dazwischen. Aber wenn ich mir diese beiden Eckpunkte mal aufs Blatt Papier schreibe, im leichtesten Gang mache ich 2 Meter und 13 Zentimeter und im anstrengendsten Gang 9 Meter und 70 Zentimeter. Und wenn ich das umstelle auf deine, das kannst du jetzt dir mal merken, ne? 2,13 Meter zu 9,70 Meter. Und jetzt mache ich deine Einstellung. Du hattest gesagt, du fährst von 52,36 und hinten aber nicht eine 34er Kassette, sondern 11,32. Dann stellen wir das mal um für Ingo. Das heißt, Ingos leichtester Gang wäre 36,32, wären 2,40 Meter. Das heißt, ja, im leichtesten Gang fährt Ingo doch 30 Zentimeter dann auch weiter. Ist dann also ein etwas härterer Gang. Aber er ist natürlich wesentlich schneller im Bergab treten. Ja, das heißt, er macht 10 Meter und 10 Zentimeter mit 52,11. Und da bin ich neidisch, Ja, weil ich kann ja viel besser bergunterfahren.
Der Witz ist ja, dass das überhaupt nicht hilft, weil ich trotzdem 2 Minuten später als du ankommst, weil ich mich einfach nicht so traue. Ne? Aber das ist aber für mich ganz, ganz kryptischer Wert. Ne? Also kann ich überhaupt nichts mit anfangen mit diesen Metern.
Ja, aber weil deswegen machen wir
trotzdem,
den.
Weil mir das nämlich trotzdem nicht sagt, das fühlt sich das jetzt leicht an oder schwer an.
Ja, aber da würde ich jetzt 2 Werte euch empfehlen. Leicht kann man immer sagen, ist so, wenn ich 2 Meter mit einer Kurbelumdrehung mache, dann nenne ich das leicht. Mhm. Also wir müssen ja irgendwie platte Sachen machen.
Okay.
Mit einer Kurbelumdrehung mein Rad 2 Meter nach vorne bringen, ist nicht viel Druck auf dem, also ist nicht, das okay. Tut nicht so weh. So roundabout 2 Meter, das ist sehr, sehr leicht. Und so 12 Meter als Weg mit einer Kurbelumdrehung, das wäre sehr wünschenswert und anstrebenswert, wenn ich bei 70 bergunter noch kräftig treten möchte.
Okay. Ja. Das ist ja das, was ich auf dem Zeitfahrrad habe, wo ich immer denke, wenn ich
jetzt können wir ja mal Zeitfahrrad, welche Kettenblätter hast du auf dem Zeitfahrrad? Da habe ich
54, 44 oder 55, 44, irgendwie sowas.
Kann ich nicht einstellen, ich will das als einzelnes Kettenblatt.
55 ist ja das Interessante, ne?
Ja, wenn ich sie irgendwo sehe, Custom. Er bietet es mir gar nicht an, dass ich irgendwo 55 eintippen kann, glaube ich.
Ah, okay, dann.
Ich weiß nicht, wo ich es jetzt eingebe.
Ja, aber das ist ja, das
hier
ist.
Hier kann man es eingeben. So, Moment. Ich habe es gleich. 55 und dann hinten 11, ja?
Genau.
55, 11 sind 10,7 Meter.
Na, das kann ja irgendwie nicht hinkommen.
Ich gucke mal, ob ich alles richtig habe. Doch, habe ich. Und bei 53 sind es 10,3. Und bei 55 sind es 10,7.
Okay. Ne? Ja, ja, 11, ja, ja, okay.
Genau.
Nee, also das ist ja das, wo ich tatsächlich beim Zeitfahrrad ins Leere getreten habe, wenn ein Rückenwind leicht abschüssig, wo ich gesagt habe, okay, da will ich noch treten können.
Ja.
Das war eigentlich der Grund, da ein bisschen höher zu gehen. Ne?
Ja, ja. Also da kann man ja auch auf Geschwindigkeit umschalten, wenn ich jetzt mal sage.
Ist das nicht dann auch eine Typfrage, weil ich jetzt so als Triathlet bin ich jetzt nicht der, der mit 100, 110, 10er Frequenz durch die Gegend fährt, sondern ich fahre vielleicht mal eine 80, 90 Trittfrequenz. Das spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle, ne?
Jetzt zumindest
in diesem Hochgeschwindigkeitsbereich.
Entscheidende Rolle. Kommen wir nochmal zu, ich habe meinen Kumpel Marcel mal gebeten, mir mal so Werte vom Bahnsport zu geben. Da werden ja Trittfrequenzen von über 100 getreten. Der Bahnsport ist ja so eine Sache für sich, aber da kann man auch mal sehen, was.
Der ist in der Weltmeisterschaft dabei, ne?
Ja, der ist als Master Vize-Weltmeister geworden in L.A. Im Teamsprint und im Sprint. Und ist ein guter Freund von mir und ist in IT tätig und ist natürlich als Berufstätiger, der das ja nur noch als Amateursportler, hätte ich fast gesagt, betreibt. Das ist schon eine Weltklasse auf 200 Meter Sprint. Da ist man so bei 9, irgendwas Sekunden unterwegs. Ja, also wenn die Usain Bolt dieser Welt 100 Meter in 9 Sekunden machen, dann machen die Jungs das Doppelte als Geschwindigkeit, ist ja auch klar, die gehen da mit 80 Sachen.
Die fahren tatsächlich 80 km/h
dann. Ja, da ist im Sprint steht dann 80 Sachen auf dem Tacho und wenn man da die Übersetzung mal wissen will, dann gebe ich euch mal die letzte Übersetzung, die ich hier notiert habe von Olympia Gold 2012. Wurde gewonnen mit vorne 64er Kettenblatt und hinten 14. Ja.
Die haben auch dann nur diesen Eingang, ne?
Ja, na klar. Also
nichts mit Schalten.
Nichts mit Schalten und starre Narbe und auch ganz breite Ketten und nicht so, was wir so von den 12-Fach-Ketten und 11-Fach-Ketten kennen. Das
breite
alles,
Ketten, warum breite Ketten?
Wegen der Standfestigkeit. Da wird über 2000 Watt reingeballert.
Ach, nicht, dass du hier reißt, oder was?
Na klar, das muss ja auch alles extremst halten. Und das nur mal so, wie sich Sachen unterschieden haben und dass die letzten 20 Jahre im Vergleich 1992 Jens Fiedler Olympiagold im Sprint vorne ein 48er Kettenblatt, hinten ein 14er Ritzel zu 20 Jahre später 2012 Jason Kenny das gleiche mit 64er Kettenblatt vorne. Das heißt,
die Beine sind besser geworden?
Beine sind besser geworden, die Medikamente weiß ich nicht. Ja. Das wäre überhaupt nicht, das nehmen wir, das müsst ihr löschen, was ich gesagt habe.
Ja.
Das war nur ein blöder Scherz von mir, das meinte ich gar nicht so, da muss ich mich schon wirklich entschuldigen für. Aber die Beine sind besser geworden, aber ganz klar, es werden einfach die härteren Gänge da bewegt mit trotzdem 100er Trittfrequenz.
Okay,
ja. Krass. Und naja, dann ist halt, das wird dann in Zoll angegeben, welche Übersetzung das ist, 144 bis 165 Zoll. Lange Rede, kurzer Sinn, mit 85 Sachen über die Ziellinie zu fahren, da muss auch Druck aufs Pedal. Da ist, das ist mal, vielen Dank übrigens an Marcel hier.
Das traue ich mir nicht mal bergab zu fahren, weil es mir schon zu schnell wäre.
Ja, und jetzt sind die Bahnen auch noch kürzer geworden. Ja, die Bahnen sind 250 Meter geworden statt 333.
Okay.
Und ganz klar ist, dass natürlich, wenn wir jetzt auch bei den Ritzeln für Rennräder gehen, die Bahnfahrer machen es uns vor, da würde man nicht auf die Idee kommen, ein 10er Ritzel hinten zu fahren.
Mhm.
Ja, das heißt, man nimmt ja auch ein großes Kettenblatt vorne, weil man ja gar nicht auf ein 10er oder 11er Ritzel
geht. Ja, das mit dem 10er Ritzel, das war ja auch ein Kritikpunkt von vielen YouTube-Kommentaren, SRAM Access mit 10er Ritzel.
Absolut berechtigt.
Ne, das ist ja so ein kleines Ritzel nur und das hat irgendwas mit dieser Umschlingung, ich habe es mathematisch nicht verstanden, aber das ist wohl nachteilig gegenüber einem großen
Ritzel. Na klar, Ritzel, ne? Also wenn du noch größere Kettenblätter nehmen kannst und hinten 16er Ritzel drauf machst, ist es effektiver, ja. Also ja, ganz klar.
Also
es ist,
hinten und deswegen machen ja auch viele diese Ceramic Speed, diese großen Röllchen hinten mit dran. Ne? Einfach um da.
Genau. Ja, dann haben wir das mal im Sprint angesprochen und was auch vielleicht nochmal, wenn wir denn bei Übersetzung sind, dann können wir auch nochmal die Übersetzung von den Stundenweltrekorden uns hier mal reinholen. Und da ist Toni Rominger 1994 60-14 gefahren mit einer gemessenen Trittfrequenz im Durchschnitt von 103 Umdrehungen pro Minute und Jens Vogt dann im Jahr 2014, das, was viele Leute vielleicht live gesehen haben, fand ich jedenfalls super von Eurosport, dass sie es live gebracht haben. Jens Vogt ist dann 54-14 gefahren, 6 weniger. Und der letzte Wiggins von 2015, Bradley Wiggins, ist 58-14 gefahren, okay, beim Stundenweltrekord. Aber das nur mal so am Rande, da diese werden
Stunden,
andere.
Diese Stundenweltrekord, ich habe mir dieser Viktor Kampenaert war jetzt der letzte, ja, der die 55 geknackt hat. Da, ja, habe ich mir das Video mal, diesen Stream, gibt es bei YouTube irgendwie, kann ich euch mal den Link in die Shownotes machen. Das Fahren war ja gar nicht so interessant. Ne? Das war schon interessant, weil der fing halt an. Ne? Das ging los mit, der ist einen irgendwie 55, hat sich so langsam an die 55 km/h herangetastet und ist sie dann auch konstant gefahren und dann wurde es irgendwann langweilig. Fährt halt da die ganzen Runden, ne? Da passiert ja nichts. Ne? Aber was hochinteressant war, was die vorher alles gemacht haben. Da hat er irgendwie solche komischen Taschentücher in der Nase gehabt, hat sich echt hier so einen Red Bull noch eingezogen und solche Sachen. Kühlung, hat irgendwie so ein Spray auf dem Kopf sich gemacht und was weiß ich, hat, ist glaube ich sogar ohne Sonnenbrille gefahren, also einfach so nur. Dann irgendeine Handcreme sich noch eingecremt, also übrigens auch mit Bart im Gesicht, wo ich gesagt habe, nee, den hätte ich doch noch abrasiert für so einen Rekord, ne? Das weiß ich nicht, also, oder hätte sie so ein Golfball-Profil mir hier reinrasiert. Aber das könnt ihr euch mal angucken, verlinke ich mal. Ist hochinteressant, wie der die ersten 20 Minuten da rumsaß und da irgendwie sich präpariert hat und dann losgefahren ist und dieses Pacing, ne? Man fängt ja scheinbar tatsächlich langsamer an, als man am Ende fährt.
Das ist so. Aber nochmal ganz kurz ein kleines Winke-Winke, hätte ich was gesagt, ja, geht per Podcast nicht, an Marcel Laurenz. Vielen Dank nochmal für diese kleinen Auswüchse, ja, dass ich das nochmal bekommen habe für die Bahn. Und ich weiß, als Nicht-Profi.
Aber der bereitet sich ja auch wirklich mit Aero-Tests und so weiter alles,
genau,
vor.
Genau, wir waren auch, mit Aero-Tests waren wir beide auch schon unterwegs. Ja. Da haben wir viele Sachen gemacht, die jetzt den Rahmen hier dieses Podcasts total sprengen. Ich verrat's euch ein bisschen, das geht als Nicht-Profi, sich auf den Weltrekord im 200-Meter-Sprint vorzubereiten. Ich drücke ihm alle Daumen und ich glaube, der möchte eher Low-Profile spielen. Ich sollte jetzt nicht so viel mehr darüber reden. Okay. Aber war nur so ein kleiner Ausreißer, dass die Bahnwelt natürlich ganz andere Kettenblätter hat, als wir auf der Straße benutzen. Aber ja, das ist ja auch irgendwie jedem klar. Das ist eine andere Liga. Da werden Wattwerte mit 2 und 3 Nullen plus, ja, getreten.
Ja, es sind nicht letztendlich die Wattzahl, die ich treten kann, ist ja auch noch ein Faktor. Das ist ja das, was man mit Trainingszustand dann theoretisch auch schwarz auf weiß auf dem Tacho sehen kann.
Und
ne?
Da freue ich mich auch auf das, auf einen Podcast, wo, ja, wir beide uns gut austauschen können über Wattsysteme. Das kommt, genau, ja auch noch in das ganze System.
Wattmessung ist definitiv eins der nächsten Themen, die wir auf jeden Fall auch machen wollen. Haben wir denn jetzt alles besprochen, was wir hier übergehen? Also, ach so, eine Sache noch bei dieser SRAM Access tatsächlich, da geht es ja jetzt bei 10 Ritzeln los Und die haben ja vorne, als vorne ist das große Blatt, das größte, was es gibt, jetzt ein 50er.
Richtig.
Und ich habe das tatsächlich an meinem S5 verbaut und musste dann wirklich rechnen, ja, wenn ich das Äquivalent zu meinem 11-Fach-System haben will mit 11,32 und vorne 52,36 oder da bin ich sogar 53,39 gefahren auf dem Aero-Rennrad. Wie komme ich denn da jetzt hin? Das ist dann das, wo man tatsächlich an den Computer gehen muss und alles eintragen muss, weil man das nicht mehr im Kopf hat. 11-fach habe ich jetzt blind im Kopf. Ich weiß ganz genau, wo ich 11,50 fahren kann oder wo ich eine 34, 32, wie sich das anfühlt, weiß ich halt. Aus, sagen wir mal, 7, 8 Jahren Erfahrung, wie ich diese Schaltung fahre. Und jetzt kommen die auf einmal mit 10 33er Kassetten da an, mit 12 Dingern und vorne alles ein bisschen kompakter, also noch kompakter. Da musste ich tatsächlich rechnen und das hat man erstmal nicht im Kopf, weil man die Erfahrung nicht hat. Ne?
Ich habe es auch nicht im Kopf. Ich habe es aber, während du sagst, mal eben kurz ausgerechnet, was mal auch sehr interessant ist. 50er Kettenblatt bezeichnen wir ja eigentlich nur kompakt, nicht semi-kompakt.
Ja.
Und mit 50-11, das, was ich dann bei Shimano maximal fahren könnte. Ich kann natürlich bei Shimano einen 52er, 53er machen, aber jetzt nehmen wir mal 50-11. Was ich jetzt an meinem Rad habe und was du auf deinem La Palma Rad, nee, du hast 52-11, aber was ich jetzt an meinem Rad habe, mit einer Trittfrequenz von 90 Umdrehungen würde das im Flachen, also wenn ich diese Frequenz dann halte, eine Geschwindigkeit von 52 Stundenkilometer, 52,4 genau gerechnet, ergeben und der eine Zahn hinten weniger, also statt dem 11er, der 10er, ist 57,6. Das heißt, der eine Zahn hinten weniger macht 5 Stundenkilometer
aus. 10%.
Das ist sehr krass.
Ja.
Und wenn du dann nochmal zu 52 gehst, also 52 Stundenkilometer zu 57 Stundenkilometer und bei 52 haben wir dann 52, 10, 60 Stundenkilometer drauf, während wir vorher nur 54.
Aber 52 gibt es gar nicht bei SRAM. Ne?
Also nein,
gibt,
aber das wäre dann... 48
wäre jetzt mal interessant.
48, genau.
Ob wir dann...
Bei 48 erreiche ich bei 48, 10, 55,3. Das ist immer noch schneller als 50, 11.
Okay.
Der Nachteil von dem 10er Ritzel, wir haben es schon gesagt, es ist natürlich... nicht gerade effektiv, ja, aber wenn ich die Geschwindigkeit erreichen will, klar, wir haben ein bisschen mehr Reibung.
Ich bin jetzt ein paar Mal gefahren,
aber da kommst du ja. Viel schlimmer, Ingo, ist natürlich der Verschleiß.
Genau.
Je kleiner die Ritzel werden, was verschleißt am meisten? Die kleinen Ritzel 11, 12 und 13, weil ich die häufig benutze. Und das Thema Preis, die Kassetten der Top-Gruppen, Kampa Super Rekord, SRAM Red, Dura Ace Shimano, bisschen Tagespreissachen so bei den ganzen Discountern, aber unter 200 Euro gibt es nichts.
Naja, und die sind auch zumindest, die SRAM ist ja auch alles aus einem Guss. Da kannst du ja zumindest kannst ja nicht einfach sagen, okay, ich tausche mal so die ersten drei Ritzel, weil sie verschlissen sind.
Ja, aber wir müssen den Leuten schon mitgeben, es gibt nicht eine klassische Kassette für 70 Euro in diesem Luxussegment. Ja. Das ist natürlich, wenn ich da einen großen Verschleiß an den Ritzeln habe, eine preisintensive Sache.
Naja, ich teste es ja jetzt selber mit dem Verschleiß. Ich werde ja sehen, wo ich da lande. Und es ist natürlich so, dass man das 10er Ritzel ja auch wirklich nur bergab mal braucht. Ne? Also es kommt selten vor. Wenn du vorne im 50er Blatt fährst, dann fährst du sowieso nur 11, 12, 13, 14 hinten auf schnellen Strecken. Dass du wirklich mal das 10er brauchst, dann muss es schon steil bergab gehen, glaube ich.
Ja, also da haben wir noch eine Sache, glaube ich, die ich mir notiert habe. Im Gravel-Sektor, was mache ich da? Das ist eine häufige Frage.
Na, da ist ja von Shimano jetzt auch gerade was Neues gekommen, ne?
Ja, und bin natürlich tief traurig, dass sie uns keine Gruppe zum Testen geschickt haben.
Ja,
aber die hören das jetzt ja, oder auch nicht, man weiß es nicht. Das ist mein Thema, was ich wirklich jeden Tag habe. Gravel-Thema ist bei uns schlägt schon große Wellen. Und da kommen wir auch wieder zu meiner Auswahl und auch vielleicht zu deiner Auswahl. Ich habe mich im Gravel-Sektor für Ultegra und gemischt mit Dura-Ace für 2x11-fach entschieden, weil ich auch mit dem Gravel-Bike, wenn ich da Rennradräder reinmachen will, ich will damit auch schon mal schnell fahren können. Und da sehe ich bei 1x11-fach, damals gab es noch nicht einmal zwölffach von SRAM, auch schlagfertig sein. Deswegen habe ich mich für zweifach entschieden. Bin ich der Gravel-Fahrer, der das nicht als Hauptpunkt hat? Kann ich gut mit einmal elffach leben, wenn ich einfach sage, du, ich fahre wirklich nur im Wald und die Endgeschwindigkeit ist mir wurscht?
Das bin ich ja sogar auf dem 3T Strada mal auf diesem Aero-Rennrad von 3T gefahren. Genau. Das war ja auch schon mit einmal elffach, konnte ich schon viel, viel machen. Das war gar nicht blöd.
Deswegen die Frage und Antwort, je nachdem, wie nutze ich dieses Gravelbike, bin ich da eher wirklich nur Offroad unterwegs und habe nicht so den Bedarf an schnell im Flachen. Ist einmal elffach und einmal zwölffach sowieso und einmal 13-fach erst recht von Rotor, dann bin ich gut bedient.
Ja, also man muss ja auch dann bedenken, man kommt dann vielleicht nicht auf diese Endgeschwindigkeit von 52 km/h, die wir eben da mal eben ausgerechnet haben.
Man kann
du kannst aber immer noch 40 fahren. Ne? Also
ja, aber auf die klare Frage gibt es eine klare Antwort. Warum habe ich mich so entschieden und warum sollte ich manchen Kunden da oder so? Ich habe mich so entschieden, das ist die Antwort dazu und würde mich auch aktuell heute dafür entscheiden, weil ich die SRAM Force und SRAM Red Gruppe ein kleines bisschen zu preisintensiv tatsächlich für mich momentan sehe. Mhm. Das ist die Entscheidung.
Ja, aber sonst mit 1x12 hätte man ja noch ein bisschen mehr Reserven am Ende des Tages.
Momentan gibt es 1x12 hinten nur als leichtestes Ritzel von SRAM mit 3310. Das ist mir zu wenig.
Ja, da müsste man sich noch eine etwas größere Kassette wünschen.
Gäbe es eine Kassette 10 bis 40 im Gravel-Bereich mit 1x12, wäre ich voll dabei.
Ja. Und die Gravel-Gruppe bei Shimano ist ja, da war ich erst ein bisschen enttäuscht, warum nicht zwölffach? Ne? Warum kommen die jetzt mit so einer Elffach-Geschichte daher?
Das werden wir nicht genau erfahren, es sei denn, wir haben mal jemanden von Shimano im Podcast, der da uns die Hintergründe zeigen kann. Aber ich denke mir, sie können jetzt nicht mit einer Gravel-Gruppe kommen mit 1x12-fach, wenn du Race nicht 1x12-fach.
Also die Top-Gruppe muss zuerst kommen.
Naja, wie würdest du es denn machen, wenn du der Chef von Shimano wärst, der unser Aushängeschild wird zwölffach und die anderen kommen im Nachzug zwölffach. Mhm. So denke ich mal, ist es der logische, wenn sie jetzt eine Gravel-Gruppe rausgeben als 1x12-fach, was denkt dann der Dubai-Fahrer?
Ja, das ist ja noch so der nächste Schritt, wenn wir über Schaltungen sprechen, auf welche Marke entscheide ich mich? Was ist jetzt das, was ich gerne fahren würde? Ist es elektronisch, nicht elektronisch? Und das sind natürlich, da können wir noch einen zweiten Podcast drüber machen, wo wir dann genau sagen können. Jetzt ging es ja hier viel um Schaltung, Übersetzung. Man kann es ja so in Kürze fassen. Das gängigste ist, glaube ich, momentan wird immer Shimano. Ultegra ist, glaube ich, so die Brot- und Buttergruppe, die jeder fahren kann und die einen elektronisch, die anderen mechanisch. Jetzt ist SRAM mit der Force dazugekommen. Jetzt muss man sich im elektronischen Bereich eigentlich nur noch entscheiden, brauche ich unbedingt 12 Rixel oder ist mir Funk wichtig oder ist mir das wichtiger, per Kabel zu schalten? Also das sind ja so die Fragestellungen, die man sich stellen muss, ne?
Ja, die kann ich auch alle beantworten.
Okay.
Das sprengt nur den Rahmen von heute.
Ja, aber ist das nicht so, dass man eigentlich nur bestimmte Weichen stellt? Also es gibt ja einmal diesen Camper, sehe ich eher so als Nische, wo wirklich einer sagen will, er will wirklich unbedingt das italienische Campagnolo. Die sind auch vom Gewicht nicht mehr vorteilhaft gegenüber den anderen meines Wissens. Und technisch weiß ich nicht, wie sie momentan sind. Ich habe sie nicht gefahren, die aktuelle Gruppe, auch die neue elektronische Zwölffach nicht. Ansonsten meistens ist es ja so mit SRAM Force, Ultegra, Dura-Ace, E-Tap, Red. Was ist da jetzt? Was nimmt man da?
Anfangen würde ich, das liegt vielleicht an mir, dass ich da einen Knall habe, auch mal drüber nachzudenken, welchen Hersteller hole ich mir ins Boot.
Okay.
Wie viele Leute machen sich einen riesen Kopf im Autosektor? Nehme ich ein japanisches Auto, ein deutsches Auto, ein Elektroauto, I don't know, diese ganzen, oder welche Marke, ist ja im Autosektor eine Riesenüberlegung. Und im Fahrradsektor geht es bei Rahmen natürlich auch so. Aber in den Schaltgruppen sind die Leute vielleicht ein bisschen überfordert, weil sie nicht genau eine Historie wissen. Und das muss man nicht wissen, aber ich fände es trotzdem gut, mal drüber nachzudenken, was ich denn persönlich gut und doof finde. Und ich bewerte es jetzt tatsächlich mal nicht. Ich gebe nur mal vielleicht ein Feedback von den letzten 20 Jahren, was man so für Gespräche hat. Früher war Campagnolo, weil sie die älteste Schaltgruppe am Markt sind mit dem ultra coolen, es gab ja jahrzehntelang nur Campagnolo. Ja, es gab nichts anderes. Und dann war Campagnolo so preisintensiv, wenn ich an meine Kindheit denke, weil mein Vater gesagt hat, kaufen wir ein Ascona für so viel Geld. Ja, also und oder was auch immer das gerade war, habe ich mir ausgedacht, irgend so ein einfaches Opel-Modell. Ja. Und es gab nur Campagnolo und jede Tour de France wurde mit Campagnolo gewonnen. Es gab ja nichts anderes, von daher, das ist es. Und sehr preisintensiv und dann hat man davon geträumt oder man musste letztendlich dann so wie ich mit Simplex anfangen, so ein ganz einfaches Zeug. Italienische Marke. Dann gab es den, wie mache ich das, wenn die das hören, die töten mich, den Angelhersteller Shimano.
Ja, stimmt, die kommen aus dem Angelbereich. Ne?
Die sind ja viel größer im Angelsektor und ich habe von Angeln überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß auch die ganzen Fachbegriffe dafür gar nicht, wie diese Spulen da heißen, wo man die Schnur aufwickelt. Keine Ahnung, aber da ist Shimano sehr weit vorne. Das heißt, die Angler kennen Shimano und der Bereich, da müssten wir mal jemanden einladen von Shimano, der uns mal da genau die Historie gibt. Die kamen dann auch auf den Sektor Fahrradschaltung und eins muss man Japanern ja irgendwie auch zusprechen. Warum ist denn Nikon, Canon, kleine, feine Schaltsachen, mechanische Sachen, das ist in Japan ja, die kriegen das schon ganz gut hin. Das müssen wir denen ja mal als Kompliment machen. Technisch alles top. Und wenn man sich die Historie anguckt mit den Shimano Dura-S-Schaltungen, da war immer auch die Kundschaft, die gesagt hat, Wahnsinn, das funktioniert gut. Mhm. Also nicht nur Italiener funktionierten gut, aber sahen auch extrem schön aus. Ja, das
stimmt, die Shimano war dann ein bisschen technischer, ne?
Genau, und Italiener haben dann noch mal ein bisschen mehr Design reingebracht, da gab es rundere Formen, aber die haben auch solche Blöcke reingehauen, wie die Delta-Bremsen, die extrem toll aussahen, aber gar nicht gebremst haben. Das haben Italiener auch gut auf die Reihe gekriegt. Bei Shimano hat eigentlich immer alles sehr, sehr gut funktioniert und dann haben die immer mehr aufgeholt und ich denke, der absoluten Durchbruch hatte Shimano damit, dass sie sagten, wir machen die ganze Palette Rennen, also die ganze Palette Fahrradfahrer. Mhm. Während Campagnolo nichts mit Nabenschaltung hatte, das war so Fichtel und Sachs, da kommen wir ja gleich zu, dass die Domäne hat Shimano immer viel gemacht, auch für den Touring- und Trekkingradfahrer, für billigste Räder von der Metro oder vom Supermarkt. Da gab es auch immer irgendwo der Name Shimano, der als Werbename dann im Prospekt stehen musste, wo man einfach eine ganz simple
Schaltung hatte. Und damit sind sie jetzt einfach in den Markt.
Und dann richtig den Markt bin. Und dann natürlich den Mountainbike-Sektor haben die Italiener aufgegeben, was ein Riesenfehler war, weil Mountainbike hat richtig Umsatz gebracht. Und ich glaube so, wenn du jetzt diese Namen sagst, Shimano 600er-Gruppe, was dann die Ultegra-Gruppe geworden ist, oder in der Mountainbike-Welt die Shimano XT, das ist ja die absolute gehobene Mittelklasse gewesen und dadurch hat sich Shimano sehr gut etabliert und Campagnolo ist immer weniger geworden. Dann gab es noch diese kleinen Nettigkeiten, ja, aber mit einer Shimano-Gruppe gewinnt man niemals die Tour de France, weil es ist ja auch noch nie passiert. Und dann kam dieser eine Texaner um die Ecke, der dann gesagt hat, ja, ich kann auch damit gewinnen. Warum, wieso, das lassen wir mal. Also Lance Armstrong hat dann mit Shimano mal die Tour de France gewonnen. Das heißt, wir haben den japanischen Hersteller Shimano. Und dann haben wir einen, die dann Campagnolo ein bisschen in den Hintergrund gedrückt haben. Und dann kam die Firma SRAM auf den Punkt. SRAM ist ein amerikanisches Unternehmen und dann, es gibt keinen Herrn SRAM, den gibt's ja gar nicht. Das sind also nur die Abkürzungen der Firmengründer, Besitzer, hinter den Buchstaben. Und die haben, was in Deutschland angeht, in Schweinfurt, da wo wir neulich waren, da war auch Fichtel und Sachs beheimatet und das ist jetzt im Prinzip, könnte man sagen, wenn du eine Schaltgruppe fahren willst, engineert in Deutschland, in Schweinfurt, dann wäre das zum Beispiel vielleicht eine politische Entscheidung, dass du sagst, nee, nicht italienisch, nicht japanisch, sondern deutsch, obwohl es eine amerikanische Firma ist. Verstehst du, wie kompliziert es ist?
Ja, okay.
Und dann habe ich, und das lassen wir jetzt mal ganz kurz, und das ist die erste Richtung, wo man sagt, wo fühle ich mich mehr beheimatet?
Ja, also ich glaube auch die Optik, ne? Gefällt mir die Gruppe.
Genau.
Und das muss man ja auch sagen, ich komme ja auch ein bisschen aus dem Kamerabereich, ob ich mit einer Canon oder mit einer Nikon fotografiere. Am Ende kommt ein extrem gutes Bild raus. Also die nehmen sich qualitativ, zumindest jetzt auf aktuellem Niveau, nehmen die sich alles nicht. Sie haben beide super Sensoren drin. Das Bild ist auf Top, kannst du in DIN A1 oder was auch immer,
und das ist auch so,
ausdrucken. Und das ist bei den, sowohl bei den Top-Gruppen als auch bei den Gruppen, die es da drunter gibt, jetzt sagen wir mal Dura Ace und Red und Force und Ultegra, das ist alles Schalten auf allerhöchstem Niveau. Genau. Und dann ist es Geschmacksfrage. Ne? Wie finde ich das mit dem Akku? Wie finde ich das mit dem Kabel? Finde ich Kabel vielleicht zuverlässiger, weil der Akku länger hält? Oder finde ich das super, dass ich die Umwerfer ohne irgendwie Kabel ranzustöpseln anbringen muss? Und das, ich glaube, das ist beides
allerhöchstes Niveau. Genau, aber es ist trotzdem so, dass ich zumindest mal ganz kurz anreißen wollte, dass man drüber nachdenkt, welchen Hersteller habe ich mir jetzt
ins Boot geholt, welche Marke gefällt mir,
womit kann ich mich gut identifizieren, was finde ich cool, was finde ich doof.
Was sieht gut aus,
auf der Messe,
was passt zum Fahrrad.
Auf der Messe ist auch sehr schön gewesen, weil da hast du ja an so einem Messetag 8 Stunden dauernd diese Gespräche. Wir hatten jetzt 2 Räder mit Shimano dabei, elektronisch geschaltet, und 2 Räder mit SRAM, Force und Red, elektronisch geschaltet. Wir hatten also keine mechanischen Räder mehr am Stand. Und das ist auch schon bezeichnend. Das heißt, wir haben die absolute Luxusklasse auf diese Messen genommen. Und dann ist da nichts mehr mechanisch gewesen. Das war ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe, weil dann manche Leute sich mit dem Brett vor den Kopf gehauen fühlen. Würde ich so nicht mehr machen. Ich würde auch noch ein mechanisches Rad mitnehmen wollen, aber haben wir nicht drüber nachgedacht, und es ist keine böse Absicht. Das heißt, wir gehen schon von unserer Denkensweise, und da ist der Fehler im System, davon aus, wenn ich so in die Top-Liga einsteige, rede ich nicht mehr über eine mechanische Schaltung. Und auch eine SRAM Red gibt's ja nicht mechanisch.
Stimmt.
Es gibt sie elektronisch oder elektronisch.
Zumindest die 12-fache nicht, ne? Die alte 11-fach schon.
Ja, ja. Ne? Aber Dura Ace kann ich noch wählen bei Shimano, nehme ich sie mechanisch. Es ist die Top-Gruppe, wo ich immer noch wählen kann, ich nehme sie mechanisch oder elektronisch.
Ja, und, mechanisch, elektronisch ist auch tatsächlich am Ende des Tages eine Geschmacksfrage. Ne?
Es macht dich nicht schneller, aber.
Und natürlich auch eine Preisfrage. Elektronisch kostet immer mehr, ganz klar.
Das ist aber gar nicht unser Podcast-Thema für heute gewesen, aber da machen wir bestimmt nochmal was drüber.
Ja, das mit dem elektronisch ist tatsächlich, bei mir war es so, ich habe es auf einem Rad gekriegt und habe gesagt, scheiße, mache ich auf den anderen auch. Und es gibt tatsächlich Kunden oder Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben es ausprobiert, haben gesagt, bloß wieder mechanisch.
Also ich kenne keine Kunden, die elektronische Schaltung schlecht finden.
Ja, ich habe schon tatsächlich Leute mal gesprochen, die das einfach nicht wollten. Und ich weiß gar nicht, wie die Mehrzahl das kauft. Bei uns hält sich wahrscheinlich mechanisch, elektronisch noch die Waage, ne?
Nein.
Ne? Meistens elektronisch?
Ja.
Okay.
Aber das würde so rüberkommen, was ich nicht möchte, irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich die Antwort so rausblase, dass wir das nicht gut fänden oder so. Ich habe ja selber auf meinem Rad R3, mit dem ich nach La Palma fahre, auch eine Ultegra mechanische Schaltung, und ich bin hochzufrieden und ich muss da jetzt nicht einfach sofort mit Gewalt eine elektronische Schaltung drauf machen, aber mein neues Open, was ich mir konfiguriert, habe ich eben so nicht mehr gemacht.
Ja, ich so wieder als Mechanikerlaie, ich finde das mit dem Elektronischen auch ganz gut, weil ich das Gefühl habe, es ist für mich leichter einstellbar.
Okay, anderes Thema, aber auch ein Anriss.
Ich glaube, das, was wir jetzt wirklich alles durch haben, was Schaltung, Übersetzung angeht, wir sind mal ein bisschen auf die Marken eingegangen. Das ist jetzt schon sehr, sehr umfassend geworden. Und ich hoffe, nicht zu langweilig für die Leute, die sowieso schon ausgekannt haben, aber für Leute, die überhaupt gar keine Ahnung von Schaltung haben, da war jetzt viel Gehirnschmalz, glaube ich, drin.
Eher auf der Linie, den Laien einzufangen, der sagt, pass auf, da höre ich mir doch mal einen längeren Podcast einfach mal an für so ein Thema. Wir können auch andere Podcasts machen, wo wir reinschreiben für den Nerd, also mit den Schaltungen zum Beispiel, da gibt es ja viel mehr, was ich erzählen könnte, aber dann vielleicht für den, der sagt, ich bin mehr an wirklichen Inside-Informationen interessiert.
Ja. Alles klar, so, dann haben wir es für heute. Ich sehe da eine Zahl von 1 Stunde 43 Minuten. Davon waren 7 Minuten, glaube ich, vor der Sendung.
Krass.
Ja. Dann können wir, endlich in die Mittagspause gehen. Und gebt uns ein kleines Feedback, ob das, sind ja unsere ersten Gehversuche. Ich hoffe, wir haben es ganz gut hinbekommen. Es ist nicht zu langweilig geworden und nicht zu sehr in die Tiefe gegangen.
Direkte Feedback sind dann Podcast,
gerne ein Feedback geben.
podcast@enjoyyourbike.com.
Genau, einfach eine E-Mail schreiben, Kommentarfunktion und so. Das muss ich alles nochmal gucken, wie das dann auf dieser Feed-Seite auch ist, ob man da Kommentare hinterlassen kann. Für alle, die jetzt nicht bei YouTube unterwegs sind, natürlich YouTube-Kommentare auch immer willkommen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Sendung. Wir haben so ein paar Themen schon eingesammelt. Schickt uns gerne auch Themenvorschläge. Und ja, es geht um Scheibenbremsen, haben wir noch, Powermeter und solche Sachen, wie man mit Fahrrädern verreisen kann und so weiter. Das sind alles Themen, die für die nächsten Sendungen so hier schon in der Pipeline stehen. Bikefitting auch, da müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen.
Background von uns beiden, irgendwann mal nur Anekdoten, ist ja auch mal, also wirklich ein totales Quatschding. Nur Anekdoten machen wir auch, wo wir über uns ein bisschen preisgeben.
Alles klar, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wer bisher durchgehalten hat, und dann auf jeden Fall bis nächstes Mal und dir auch nochmal danke.